Lasst uns weitermachen, indem wir uns ein Stück das Thema vertiefen, was wir in den letzten Einheiten gehört haben. Und wir waren heute Morgen am Beten auch, um den Heiligen Geist zu fragen und zu bitten, wie kann das wirklich von unserem Kopf, von unseren Ohren auch wirklich in unser Herz gelangen und den Heiligen Geist auch gebeten zu sagen, uns zu zeigen, wo die Räume sind, dass ihr wirklich auch reagieren könnt auf diese Dinge. Und das wollen wir schauen, wie das zusammenpasst, wie der Herr das will, und wir werden dann entsprechend das tun in Form von Gebet, von Lobpreis und auch Lehre, vielleicht das auch unterbrechen oder machen, wo wir denken, das passt so zusammen, so gefällt es dem Herrn. Was mich motiviert hat, ist, jetzt wo ich zugehört habe mit den Gebeten auch, da wurde gebetet, dass der Herr diese Gemeinde, der Herr seine Gemeinde baut, und dann hat jemand gebetet, Herr, du deckst auf, vor dir ist es offenbar, du zeigst uns, was dir nicht gefällt, was zu verändern ist. Und das ist ein Stück mein Anliegen, einen weiteren Baustein zu liefern, wo ich euch einfach aufmerksam machen möchte. Ich sage, schaut mal dort oder dorthin. Es hat mich sehr gefreut, wie der Jan gestern diese Grundlage auch gelegt hat von der Gemeinde, die definitiv Gottes Idee ist, von der Art und Weise, dass Jesus mit einer vollen Sehnsucht auf die Heirat wartet, auf seine Braut, und das absolut möchte. Und dass er das auch zusammenbaut. Und ich möchte einen Schritt weitergehen heute, möchte das ein Stück vertiefen, weil das hat ja was mit uns zu tun. Er baut seine Gemeinde aus lebendigen Steinen. Also aus dir und mir, aus jedem von uns. Und wenn wir ehrlich und aufrichtig sind, müssen wir sagen, ja, dass ich ein Baustein sein soll, der sich gut in das Bauwerk einfügt, dass das Bauwerk zum Ende auch schön ist. Da, wenn wir ehrlich sind, merken wir, da gibt es oftmals Defizite. Fakt ist eins, der Herr baut seine Gemeinde und er möchte uns verwenden. Er möchte uns zu verwendbaren Bausteinen im Reich Gottes machen, damit das Werk, das Bauwerk zusammen, am Ende etwas sehr Schönes ist, was auf der Erde hier ein Zeugnis ist für andere und was im Himmel letztendlich die Braut ist, die an der Hochzeit teilnimmt. All diese beiden Komponenten kommen zusammen. Und wir können nicht nur die Dinge, die wir hier tun, die Dinge, die mit uns passieren, die Dinge, die mit Gemeinde passieren, wir können sie nicht nur irdisch beurteilen, wir brauchen den Blick in die Ewigkeit. Es geht um etwas Ewiges, es geht um mehr, wie nur um mein kleines mich wohlfühlen und hier ist alles in Ordnung. Aber es geht auch nicht nur mit der Ewigkeitsperspektive, weil wir haben ja viele Verlorene, die wir auch retten sollen. Und wir hatten beim Mittagstisch oder irgendwo so einen sehr schönen so einen Satz, der erst ein bisschen lustig klingt und dann aber durchsagt, ja, das ist es. Wir sind gesendet und beauftragt, verkündigt das Evangelium, notfalls auch mit Worten. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Es hat was mit meinem und mit deinem Sein zu tun, wie du bist, was von dir ausstrahlt, was wir miteinander leben. Und das hat was zu tun mit den verwendbaren Bausteinen, weil das auch, Gott braucht auch Worte. Also ich will das nicht in Abrede stellen. Gott braucht auch Worte, weil er hat Schöpfungskraft in Worte gelegt und er schafft Dinge mit Worten. Aber es braucht auch unser Zeugnis. Das heißt, mit anderen Worten, es braucht auch eine Wiederherstellung, weil auch unsere Worte sind das, wovon das Herz voll ist. Also wenn unser Herz gefüllt ist mit Traurigkeit, mit Bitterkeit, mit Ärger, mit Zorn, mit Enttäuschung, mit allen möglichen Dingen, dann kommen auch keine guten Worte aus unserem Mund. Wir können vielleicht versuchen, uns das anzutrainieren. Wir können versuchen, gesalbt zu reden oder irgendwie. Wir können sogar wörtlich das Richtige sagen. Wir transportieren aber etwas, was uns Leute nicht abnehmen. Und deswegen ist es mir auf dem Herzen, hängt ein ganzes Stück auch mit meiner Berufung zusammen, dass es mir so auf dem Herzen liegt, dass Menschen wiederhergestellt sind. Dass der Einzelne, Gott sieht das große Ganze, Gott sieht die Gemeinde, die ist aber zusammengebaut aus dem Einzelnen. Und jeder von uns hat es nötig, Heilung zu empfangen, weil wir sind schon alleine aus der Erbfolge von Adam her, sind wir verletzt, geschädigt, sind wir und durch unser eigenes Leben, durch Dinge, die sind passiert sind, haben wir Schaden genommen, nicht nur an unserem Leib, sondern auch an unserer Seele und an unserem Geist. Und deswegen möchte ich Dinge lehren und den Weg bereiten, dass der Heilige Geist ein Stück Raum bekommen kann, dass innere Heilung stattfinden kann. Und was das eigentlich ist, wie man dazu kommt, so ein klein wenig möchte ich euch da Anteil geben, auch an dem, was Gott mir offenbart hat, was auch ein Stück mein Dienst ist. Also es ist nicht vorrangig ein psychologischer Vortrag und auch nicht etwas, was den Anspruch auf Vollständigkeit hat, sondern etwas, wo ich sage, diese Nöte habe ich schon erlebt, tagtäglich, unter Umständen, in meiner Arbeit. Und die habe ich erlebt an meinem eigenen Leben, wo ich gemerkt habe, wie verletzt mein eigener Geist ist, wie verletzt meine eigene Seele ist durch Dinge, Erlebnisse in meinem Leben, Dinge, die passiert sind, wie nötig das war, dass ich innere Heilung erfahren habe und immer noch erfahren muss. Also das ist irgendwie auch nicht fertig. Und ihr könnt ja da meine Frau mal interviewen, was es da alles so für Arbeitsfelder gibt und wie frisch das auch ist, auch bei mir, innere Heilung. Das ist nicht etwas, das habe ich mal vor 10 Jahren erlebt und jetzt bin ich gut und richtig und fertig und jetzt gebe ich euch das mal ein bisschen weiter. Es ist etwas Anhaltendes und das hängt alles auch ein ganzes Stück zusammen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das brauchen. Also Gott baut seine Gemeinde. Jesus hat gesagt, Matthäus 16, 18, ich wiederhole das, die Bibelstellen, die auch Jan schon gebracht hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist ein Auszug aus dieser Geschichte. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und nun, bevor ich tiefer in das Thema einsteige, was ich entdeckt habe an geistigen und seelischen Verletzungen, muss ich unbedingt noch ein paar fundamentale Dinge voranstellen, weil ich glaube, es wird auch hier und da viel versucht, durch Seelsorge irgendwie an die Dinge, weil die Nöte sind ja groß und es wird versucht, da zu helfen und es gibt versucht, Befreiung und was da alles so im christlichen und auch in unserem Umkreis so getan wird. Und ich muss sagen, an vielen Stellen mit sehr mäßigem Erfolg. Und ein Grund, warum Dinge einen mäßigen bis gar keinen Erfolg hat, auch Befreiungsgebete und sonst irgendetwas, das haben wir erlebt, dass wir alles Mögliche gebetet haben mit voller Vollmacht, mit voller Überzeugung und ein halbes Jahr später waren die Leute von der Bildfläche verschwunden, es war alles weg, es war seltsam. Und ich glaube, ein so ein Grund, und deswegen stelle ich das voran, bevor ich dann tiefer in das Thema hineingehe, es gibt ein paar Grundsätze und ein paar Fundamentdinge, die wir einhalten müssen, sonst funktioniert es nicht. Jesus baut seine Gemeinde zu seinen Bedingungen. Ja, das ist eine Grundsatzgeschichte. Wir müssen wissen, was sind die Bedingungen von Jesus, damit wir überhaupt zu diesem Baustein werden. Also das Erste, wo ich euch hinführen möchte, ist, es gibt Bausteine, die werden in seinem Reich verwendet und es gibt Bausteine, die werden gleich gar nicht verwendet. Es gibt gewisse Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, da wird er gar nicht eingebaut, weil da Grundvoraussetzungen nicht da sind. Und sehr oft habe ich erlebt, dass versucht wird, an Menschen herumzubauen, die Jesus gar nicht einbauen würde. Wir versuchen, Menschen einzubauen in die Gemeinde, die würde Jesus gar nicht einbauen. Und das ist nicht, weil Jesus sehr kompliziert ist oder weil er besonders hohe Ansprüche hat. Er hat das ganz, ganz einfach in seinem Wort aufgeschrieben. hat ganz klar gesagt, welche Grundbedingungen da sind. Wir haben das bei der Lehre vom Jan gehört, wir haben das gestern bei der Lehre vom Andreas gehört. Es gibt ein paar Grundsatzdinge, wenn die nicht da sind, funktioniert das nicht. Und ihr werdet jetzt feststellen, das wiederholt sich auch und das ist auch gut so. Zum einen wiederholt sich das, weil es uns hilft, es zu behalten. Und zum anderen beweist euch das auch, egal in welcher Lehre oder in welchem Thema von Lehre wir uns bewegen, es läuft auf das Gleiche hinaus. Es sind die gleichen Prinzipien. Andreas hat gelehrt, was in den Häusern so stattfindet und welche Haltungen da sind. Das ist dasselbe. Bevor wir verwendbare Bausteine überhaupt im Reich Gottes werden, müssen wir erstmal klären, würde mich Jesus so, wie ich bin, überhaupt verwenden? Oder wenn wir mit Leuten Kontakt haben, die sagen, ja, das ist so schön bei euch in der Gemeinde oder so, würde Gott die denn überhaupt in seine Brautgemeinde einbauen? Das heißt, meine erste Behauptung unter diesem Überpunkt, dass Jesus seine Gemeinde zu seinen Bedingungen baut, der erste Unterpunkt ist für mich, nicht jedes Baumaterial kann verwendet werden. Das habe ich jetzt ausgeführt und ich möchte es mit ein paar Bibelstellen belegen. Eine Sache, wo jemand ausgeschlossen ist, dass er nicht verwendet wird. In Johannes 3, Vers 3 lesen wir, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dieses Thema von Neuem geboren zu sein und was das bedeutet, Andreas hat gestern diesen Kernsatz gesagt, die Aufgabe meines Selbstbestimmungsrechts Jesus gegenüber. Mein Ich, mein Ego, mein Ich will aber so, wie ich will. Das ist etwas, oder somit der Kern, was wir vor Gott Jesus, vor ihm niederlegen. Und ich möchte jetzt nicht über die Wiedergeburt sprechen, aber ich möchte das und weise euch einfach darauf hin, dass wir zum Beispiel in den Lehren, die wir in unserem E-Kurs halten, stehen auch die Dinge auf unserer Webseite, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber das habe ich jetzt nicht kapiert, was versteht ihr denn da drunter? Hört dort rein, ladet euch das runter, hört euch das an. Ich möchte heute da tiefer gehen, möchte hoffentlich noch dorthin kommen, was ich glaube, was Heilung bedarf und wie wir dort auch ein Stück das ergreifen können. Aber nicht ohne die Basics. Also du musst von Neuem oder jeder muss von Neuem geboren sein. Ein weiterer Bibelvers, wo solche Basics sind, Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Menschen, die die biblische Wassertaufe, die biblische Glaubenstaufe mit all dem Inhalt, predige ich jetzt auch nicht darüber, aber wirklich mit dem biblischen Verständnis ablehnen, sind keine Bausteine, die in den Bau der Gemeinde eingebaut werden können. Das würde Jesus nicht machen und wir sollten endlich mal aufwachen und sagen, also okay, wenn Jesus das nicht machen würde, ich höre jetzt mal auf, schlauer zu sein wie Jesus. Dann mache ich das einfach mal und ich bin gut beraten, mir da einfach mal ein Beispiel zu nehmen und sagen, Jesus, wenn du das nicht machen würdest, sollte ich wahrscheinlich auch die Finger davon lassen. Genauso ist es mit der Geistestaufe. Menschen, Axel hatte das gestern erwähnt, die Person des Heiligen Geistes, dem misstrauisch gegenüberstehen, argwöhnisch ihn ablehnen, die kann er nicht einbauen. Wir kommen dann noch auf einige Bibelstellen, die uns das noch einmal beweisen, wie nötig der Heilige Geist ist, aber soweit nur hier an dieser Stelle. Und ein weiterer Punkt ist für mich ein wichtiger, Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Auch das Anerkenntnis, ich lasse es erstmal hier, Unterordnung fällt vielen sehr schwer und das hat was mit dieser inneren Heilung zu tun. Da ist etwas kaputt in deinem Geist, da ist etwas kaputt in deiner Seele, wo du sagst, ich mich hier unterordne, also auf meiner Seele ist schon so viel rumgetrampelt worden, jetzt übernehme ich den Schutz für mich selbst. Wir müssen dort weiterkommen. Wenn wir das ablehnen, die Unterordnung, dann kannst du nicht in das Reich Gottes eingebaut werden. Der zweite Punkt unter diesem Überpunkt ist, nicht jedes Baumaterial wird überall eingebaut. Das ist für mich auch eine Stelle, die oftmals falsch gemacht wird, dass wir irgendwie ein bisschen hat das Schlagseite gekriegt, wie manche oder einige im Leib Christi machen alles oder wollen alles machen und andere machen unter Umständen nichts. Und also diese Sichtweise zu sagen, ich habe eine gewisse Gabe. Die Bibel sagt, ich nenne euch jetzt hier mal diesen Bibelvers und ich gehe da aber ein wenig schneller darüber, aber ich beziehe mich da auf diese ganze Passage im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel, wo es um den Leib geht. Da wird sehr gut in der Tiefe geschildert, wie die Gemeinde im Einzelnen, wie Jesus das meint, wie Gott das meint. Und da lesen wir schon gleich am Anfang 1. Korinther 12, ab den Versen 4, es gibt viele verschiedene Gaben, es gibt viele verschiedene Dienste, es gibt viele verschiedene Kräfte, die haben alle ein Ziel. Aber da gehört es auch dazu, diese Verschiedenheit auch zu akzeptieren und auch das anzunehmen, was Gott für mich hat. Ich will aber nicht im Reinigungsdienst stehen, weil da sieht mich keiner oder irgendwas. Das ist ein sehr banales Beispiel, wird immer so gerne herangezogen. Aber es hat was damit zu tun, wenn in unserem Geist, in unserer Seele da Verletzungen sind, kann es sein, dass du gar nicht annehmen willst, für was Gott dich berufen hat, für was Gott dich einsetzen will. Und dann gibt es dann ist dieser Leib immer irgendwie spastisch. Weil wir finden nicht unseren Platz und das hat so viele Ursachen. Aber wir müssen sagen, es gibt auf jedem Leben eine gewisse Berufung, eine Sache, was Gott hat. Und Gott setzt diese Dinge ein, wo er will. Dieser ganze Text geht dann weiter, nimmt sich das Beispiel des menschlichen Körpers zu Hilfe, wo er dann sagt, überlegt euch doch mal, wenn der Fuß sagt, ich bin nicht mehr Fuß und ich will jetzt auch Ohr sein. Und was wäre denn, wenn alles Ohr wäre und kein Fuß, keine Hand? Und macht euch die Mühe, lest das mal durch und schaut mal, ja, das bedeutet ja nicht nur eine allgemeine Beschreibung, so ist es, sondern das ist auch ich muss mich da irgendwo wiederfinden. Wo ist denn mein Platz? Wo bin ich denn zufrieden? Wo hat Gott mich denn hingestellt? Damit es, finden wir auch in diesen Texten, keinen Zwiespalt im Leib gibt. Und es gibt leider so viele Zwiespälte. Und es gibt Nöte und Ärgernisse, Streitigkeiten und die können zusammenhängen, dass wir nicht uns dort einbauen lassen, wo Gott uns einbauen will, sondern wir wollen gerne das sein, was wir sein wollen. Und da kollidieren die Dinge und da gibt es große, große Sorgen. Und ein dritter Punkt, den ich wichtig für diese Fundamentgeschichte halte, wenn Jesus seine Gemeinde zu seinen Bedingungen baut. Kein Rohbaumaterial wird ohne Bearbeitung verwendet. Das heißt, wenn du in die Gemeinde kommst, wenn wir geboren werden, wenn wir mit dem Herrn in Kontakt kommen, wir sind ein Stück wie Rohbaumaterial, erst einmal. Da ist erst einmal der Sack Zement auf der Baustelle. Du bist erst einmal da und sagst, wir brauchen zum Bauen den Sack Zement. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir mit dir was bauen können. Aber keiner, der eine leichte Ahnung hat vom Baugewerbe, würde jetzt sagen, Zement ist da, Pulver reingeschüttet in die Garage und jetzt kannst du rein mit deinem Auto. Es gibt so viele Dinge, die uns im weltlichen Bereich so logisch erscheinen. Wenn ich meine Garage betonieren will, einen neuen Fußboden reinmachen will, da schütte ich nicht das Pulver rein und sage, warum ist denn das nicht fest und warum ist denn mein Auto immer so dreckig, so ein Mist. Es hilft, auf die Gebrauchsanweisung zu lesen, wer das nicht von alleine weiß, da guckt man auf diesen Sack, da steht drauf, wie viel Liter Wasser da rein müssen, dass das in einen Kübel muss, dass das lange gerührt werden muss, bis die Masse die Konsistenz hat und dann wird die Masse ausgebracht und dann gibt es noch eine Geduld. Auch dann, wenn das alles eingebracht ist, kannst du nicht sagen, los komm, meine gute Ehefrau, fahr rein und ich scheuche die dann dort rein und dann ist er noch schuld, dass er reingefahren ist. Das macht keiner. So verhalten wir uns nicht. Es gibt eine Bearbeitung und eine Bearbeitungszeit. Und auch das müssen wir, bevor wir überhaupt anfangen mit Bauen, einsehen. Das müssen wir einsehen, das müssen wir einkalkulieren und müssen sagen, ja, lass uns doch endlich mal so denken, wie Jesus auch denkt. Und der ist sehr nüchtern, der ist sehr klar und das ist sehr einfach. Das ist nicht so kompliziert, wie wir das manchmal denken. Das heißt also, durch was werden wir bearbeitet? Das Erste, was uns bearbeitet an unserem inneren Menschen, also merkt, ich will da hinaus, die Bearbeitung unseres inneren Menschens, das Erste, was uns bearbeiten muss, und das, meine ich, müssen wir dann bejahen, erst einmal, sonst brauchen wir gar nicht anfangen. Das Wort Gottes. Bearbeitung durch das Wort. Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist erst einmal die Aussage, was das Wort Gottes ist. Es möchte uns bearbeiten, weil es scharf ist, wirksam ist, weil es die Dinge von richtig und falsch, nichts kann besser beurteilen, was richtig und falsch ist, wie das Wort Gottes. Kein menschlicher Verstand ist in der Lage, das so genau auseinanderzunehmen. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes und müssen uns bearbeiten lassen vom Wort Gottes. Und dann lesen wir zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Zerstückelung und Diskussion, damit sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden und behalten kann. Ja, gut, bevor ihr mich jetzt also rausschmeißt, das war also eine freie Interpretation der Tatsachen, aber nicht Wort Gottes. Der Vers fängt im 2. Timotheus 3, Vers 16 in der Tat so an. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, aber eben nicht, dass jeder damit umgehen kann, wie er will, das zerfetzen und zermachen kann, sondern das Wort Gottes ist nützlich. Und jetzt kommt das richtige Wort Gottes, das betone ich nochmal, vielleicht auch für alle die, die die Aufnahme hören. Es ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gott möchte uns auch mit Hilfe des Wort Gottes ausrüsten zu jedem guten Werk. Das ist kein Zweifel. Gott möchte dich fähig machen, und wenn du fähig bist, etwas tust, kommt auch ein Maß an Zufriedenheit, ein Maß an Ruhe, an Dingen, wo du sagst, ja, hier bin ich richtig, das ist mein Platz. Gott hat gute Dinge für uns vor. Wenn wir seinen Maßstab akzeptieren, wenn wir nach seinem Wort gehen. Aber wenn wir hören, Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung, ich weiß, dass da manche schon so einen Hals haben. Weil wir haben da schlechte Dinge erlebt. Und das glaube ich jeden von uns. Und das habe ich auch selbst erlebt, dass ich in solchen Dingen schlechte Dinge erlebt habe. Aber deswegen sind ja die Dinge in sich nicht schlecht. Deswegen ist ja nicht die Lösung, wir lehnen jede Art Belehrung, jede Art von Überführung, die mich persönlich überführt, jede Zurechtweisung, jede Erziehung, wir lehnen sie einfach ab. Das kannst du machen, aber dann wirst du nicht zubereitet zu jedem guten Werk und kannst nicht eingebaut werden. Also ihr merkt, ich bin eigentlich noch an der Vorrede, aber das ist so wichtig, dass wir erstmal sagen, wir schalten erstmal um im Kopf und sagen, aha, das wird eingebaut und das wird aussortiert. Ich gehöre ja eigentlich zu den Steinen, die Gott aussortieren würde. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht funktioniert, dass ich meinen Platz in der Gemeinde nicht finde. Also das sind ganz normale Verkettungen. Und wie ich schon öfters mal gesagt habe und das auch gerne sage, im weltlichen, säkularen Bereich gibt es in solchen Dingen oftmals keine Diskussion. Wenn eine Stellenausschreibung ist, dass eine Firma einen Klempner sucht, dann wird sich in den seltensten Fällen ein Bäcker bewerben. Aber im Geistlichen denken wir, ich mache gar keine Ausbildung, ich habe eine völlig andere Ausbildung, aber das kann ich auch. Und das funktioniert nicht. Und vielleicht noch ein letztes zu dem Thema Bearbeitung durch das Wort. Epheser 5, Vers 26, dass das Wort Gottes uns reinigt wie ein Wasserbad. Logische Folge, das heißt, wir müssen uns mit Wort Gottes beschäftigen. Wir müssen das wirken lassen, wir müssen das in uns aufnehmen und sagen, Herr, tu dein Werk an mir mit deinem Wort, indem ich das Wort akzeptiere, indem das Wort der höchste Maßstab ist, der Maßstab unserer Denkweise. weise ich nochmal auf Hebräer 4, Vers 12 hin. Und wenn wir das so tun, dass auch dein Wort ist das Maßstab meiner Denkweise, dann kann es auch die Funktion ausführen, wie ein Schwert zu schneiden, in unserer Seele, in unserem Geist und sogar in unserem Leib Dinge auszuführen, die wiederhergestellt werden müssen, die richtig gemacht werden müssen. Und dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Bereich, wo wir sagen, wo ich der Meinung bin, der uns bearbeitet. Und das ist die Bearbeitung durch meine Geschwister. Auch das ist ein Bereich, wo Gott an uns arbeitet und der auch biblisch ist und der ganz klar, ich beweise euch das an ein paar Bibelstellen. Und was mir so beim Nachdenken und Beten da aufgefallen ist, es gibt auch mehrere Autoritätsebenen, die uns treffen, denen wir begegnen in unserem alltäglichen Leben. Und alle Ebenen der Autorität wollen uns bearbeiten. Ich meine also Menschen, die unter uns stehen, Menschen, die mit uns auf Augenhöhe sind und Menschen, die über mir stehen. Also es gibt, am einfachsten verstehen wir das oder akzeptieren wir das noch bei Menschen, die über uns stehen. Aber dort gibt es auch schon Differenzen, aber Vorgesetzte, Leiter ist noch am ehesten, dass das Menschen sind, die uns prägen und die uns und wo wir das auch leicht annehmen. Aber da gibt es auch schon viele Theater, dass es manchmal nicht angenommen wird. Aber das ist eine Art Menschen, die als Vorgesetzte, als Leiter über mir gesetzt sind, sagt die Bibel, Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Der Part, wo Menschen uns auf Augenhöhe begegnen, das können Brüder und Schwestern oder Ehepartner sein, die jetzt nicht in der Funktion eines Vorgesetzten für uns sind, aber trotzdem sagt die Bibel, auch dort sollt ihr aufeinander hören, euch einander unterordnen. Und das hat was dann mit unserem Herzen zu tun, wie unsere Einstellung ist. Und das führt uns dann auch auf diese Sache hin, warum wir Heilung in unserem Herzen, in unserem Geist brauchen. Aber ich habe da eine Bibelstelle da herausgezogen, wo wir mal ein Beispiel haben, ein biblisches Beispiel, wo sich Brüder auf Augenhöhe begegnen und wo ganz klar gesagt wird, es bedarf in deinem Auftreten einer Bearbeitung. Und das ist eine, ich denke für manche auch eine sehr bekannte Stelle im Galater 2, 11 bis 14, wo Petrus und Paulus dort etwas zu klären haben. Nämlich mit dem Verhalten von Petrus und wo Paulus dazukommt und sagt, das geht ja gar nicht. Und als Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich, also Paulus schreibt das, ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen. Also es gibt ganz klare biblische Hinweise, dass wir Dinge, die nicht nach der Wahrheit des Evangeliums ist. Das möchte ich auch nochmal hinweisen. Das ist die Bearbeitung. Es geht in allererster Linie geht es erstmal darum, dass wir das verteidigen, was die Wahrheit des Evangeliums ist. Und wie das dann weitergeht, wenn das in den zwischenmenschlichen Bereich geht, das muss ein Stück wachsen, da müssen andere Komponenten beachtet werden. Aber das allererste, wir achten nicht erstmal alles auf alle, auf alles und mischen uns überall ein, sondern wir achten erstmal, leben wir gemäß dem Wort Gottes nach der Wahrheit des Evangeliums. Und am Ende natürlich auch am Anfang, ich weiß nicht, wie rum man das, kann man drehen und wenden, wie man will. Unter uns gibt es auch einige Leute oder Menschen, die Gott geschaffen hat, auch von denen sollen wir uns belehren lassen. Ein Beispiel, zum Beispiel unsere Kinder. Auch Kinder sind wie ein Spiegel, zum Beispiel hinsichtlich unseres Glaubens. Und auch das, wenn sie ganz zuversichtlich sind und alles, auch das soll schon reichen, dass es uns bearbeitet. Dass es uns irgendwie, und wer das alles ablehnt, diese Sachen, der wird erstmal grundsätzlich gar nicht eingebaut. Ja, das alles, was ich jetzt soeben gesagt habe, irgendwie sagt, das sehe ich aber alles anders, da fällt erstmal schon raus. Das heißt, es braucht eine Bereitschaft, eine Entscheidung, mich einbauen zu lassen. Und da wiederhole ich nochmal das, was wir gestern Abend schon gesagt haben. Es ist alles freiwillig. Gott zeigt uns die Bedingungen. Zu diesen Bedingungen baue ich dich ein. Und zu diesen Bedingungen werde ich dich auch wiederherstellen, zu jedem guten Werk. Und wenn du diese Bedingungen nicht magst und sagst, nee, ich will lieber nach meinem eigenen Gutdünken leben, dann bist du draußen. Und da gibt es eine Scheidung, die oft vernachlässigt wird. Und damit haben wir viel Sorgen innerhalb der Gemeinde. Es ist alles freiwillig, weil Jesus auch sagt, ich selber, Offenbarung 3, Vers 20, ich stehe an der Tür und klopfe an. Da steht nicht geschrieben, ich habe von meinem Vater ein großes Brecheisen und wenn du nicht aufmachst, dann glied sich die Tür auf, du wirst schon sehen, dass ich reinkomme. Sondern Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, jemand öffnet die Tür, du öffnest die Tür, wenn du das möchtest. Aber wenn du das machst, dann wird Jesus hineingehen und wird die Dinge tun, die wichtig sind, die er für nötig hält und am Ende das Mahl mit ihm essen. Und er mit mir. Und ich glaube, das ist ein Hinweis auf dieses Verlobungsmahl der Brautgemeinde mit ihm. Wenn er rein darf, dann ist das unser ultimatives Ziel. Das Mahl mit ihm als Braut, wo wir dann mit ihm vereint sind. Also du entscheidest, ob du diese Punkte, die ich zuerst genannt habe, willst oder nicht willst. Und damit entscheidest du, bist du in Gemeinschaft oder bist du nicht in Gemeinschaft. Und ich betone das an der Stelle nochmal, das ist eine Frage von ganz oder gar nicht. Es ist hilfreicher für dich und für alle Geschwister, wenn du sagst, wenn ich das alles nicht will, dann gehe ich meine Wege. Aber wenn du das willst, dann wird es gut. Und wir haben das erlebt, es kann gut werden. Auch wenn man manche Dinge miteinander zu tragen hat und manche Dinge auszufechten hat. Aber es kann und es wird gut werden. Nun kommen wir ein ganzes Stück tiefer in das Thema hinein, in das ganze Thema innere Heilung. Und ich bin davon überzeugt, dass innere Heilung ein Baustein ist, von mehreren Bausteinen, die Gott dazu fügt zu unserem Leben, dass die Dinge gut werden. Es ist ein wichtiges Instrument, es ist eine liebevolle Art, dass Gott sagt, ich weiß, was dich bedrückt hat und ich will dich da nicht lassen. Die Frage, die uns oftmals bewegt, die in uns nagt, ist oftmals, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz überhaupt? Wo kann ich Ruhe finden? Ich bin überzeugt, das ist eng mit unserer inneren Heilung verbunden. Dieses unstetige, unzufriedene Leben. Da gibt es Dinge, die in deinem Geist und deiner Seele verwundet sind und wo du vielleicht noch nie jemand hast rangelassen. Wir hatten das heute früh wohl im Gebet, wenn an unserer inneren Herzenstür so ein Schild draußen dran gehängt hat, bitte nicht eintreten oder wie ist es im Hotel, nicht öffnen, ne? Bitte nicht stören. Und das ist aber genau das, was uns nicht vorwärts bringt. Es gibt Situationen und Dinge, weil ich auch oft mitbekommen habe, dass auf den ersten Blick gesehen es vielen Menschen ganz gut geht. Es gibt sicherlich Menschen, die sind wirklich seelisch, moralisch so zerstört, psychisch so krank, dass sie schon wirklich Behandlung brauchen, ärztliche Behandlung, wo wir das schon merken. Aber ich glaube auch bei Menschen, die im normalen Leben so relativ Kopf oben noch schwimmen, so es geht schon noch, denen ist es nach außen hin, auf den ersten Blick gesehen, geht es ihnen ganz gut. Und trotzdem sind sie nicht in der Lage, das Leben, was Gott für sie vorgesehen hat, in der ganzen Fülle zu genießen und in der ganzen Fülle in Ruhe reinzukommen. Und das ist mir oft begegnet. Das ist nicht irgendwie ein Satz aus dem Lehrbuch oder so. Ich habe das gemerkt. Die Menschen, die im Großen und Ganzen, die haben so ihre Familie, die haben so ihre Arbeit, das geht. Aber in der Tiefe sind sie nicht zufrieden, in der Tiefe sind sie nicht ruhig. Und also ein so ein Menschen, den ich da kennengelernt habe, wo das extrem war, wo da die innere Ruhe gefehlt hat und alles, da heißt Frank Riedel. Ich habe das an mir selber erlebt. wie sowas sein kann. Nach außen gesehen, oh Mensch, du bist doch eigentlich ein guter Typ und oh, da ist doch alles okay. Und wie viel innerlich bei mir selber noch kaputt war und Heilung bedarf. Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, da könnt ihr mal meine Frau fragen. Die hat ja manchmal, in manchen Situationen hat die so einen schönen Satz, der mich manchmal ein bisschen nervt, ne? Aber die sagt dann immer, Schatz, was würdest du denn den Leuten in der Seelsorge raten? Und, ja, so ist das, wenn du eine gute Stütze hast, die hilft dir, auf die Wahrheit zu kommen. Ja, also es reicht nicht. Und wir merken, dass wenn das Leben, auch das Leben in der Gemeinde, wenn die Drücke größer werden oder so, es reicht nicht, dass es uns oberflächlich so gut geht. Das Leben geht mit uns tiefer, definitiv. Und dann gibt es Dinge, die sind wirklich schlimm. Ich will nicht sagen, da gibt es Dinge im Leben, ne, hab dich nicht so. Nein, es gibt Dinge, da kannst du nur noch heulen. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um und wie komme ich da wieder raus? Und dass es uns dann manchmal fehlt, mit den Dingen richtig umzugehen, liegt oftmals eben an dieser mangelnden inneren Heilung, dass wir es manchmal gar nicht anschauen wollen. Aufgrund von Schädigungen an Seele und Geist fällt es Menschen oft schwer, kraftvoll und stabil im Leben zu stehen. Und es kommen dann verzweifelte Menschen heraus, die sich selbst nicht mehr richtig lieben, sich selbst nicht richtig annehmen können und selbst eigentlich gar nicht mehr so richtig wissen, wer sie sind und wo es hingeht im Leben. Und das gefällt dem Teufel, aber das gefällt nicht dem Herrn. Weil der Herr hat für uns einen Beruf, eine Berufung, ein Ziel und einen Sinn für unser Leben. Schon hier. Es gibt die ewige, ewigkeitsbezogene Berufung definitiv und das Ziel, wo es am Ende hingeht. Aber auch hier auf der Erde gibt es ein Ziel und ein Leben in seiner Ruhe. Und durch dieses Hin- und Hergetriebensein, durch diese Unruhe, durch diese permanente Unzufriedenheit, haben wir oft das Ergebnis, dass die Menschen irgendwie nie ankommen, die innere Ruhe bei Gott nie finden und damit auch, habe ich auch an meinem eigenen Leib erlebt, einfach auch ein Stück die Mitmenschen nerven, zur Belastung der Mitmenschen werden, weil ich permanent irgendwie mit mir beschäftigt bin, mit meiner Art, wie ich bin und es ist gut, dass wir dort zur Heilung kommen, damit wir in die Ruhe kommen. Hebräer 4, ab dem ersten Vers steht so, lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist. Während doch die Verheißung zum Eingang in die Ruhe noch besteht. Also es ist ein ganz langes Kapitel in dem Hebräerbrief, was es mit dieser Ruhe alles auf sich hat, aber ich will das nur ganz kurz an dieser Stelle verwenden für diese Lehre und euch sagen, Gott will, wollte schon immer, dass sein Volk durch die feste Beziehung zu ihm auch in die innere Ruhe kommt, zufrieden ist. Und das ist, geht ganz weit zurück auf seine Berufung seines Volkes Israels und als er sie aus Ägypten rausgeholt hat und hat gesagt, ich will durch die Nähe, ich will euch an mein Herz ziehen. Der eigentliche Grund, warum sie aus Ägypten ausgezogen sind, weil sie dem Herrn dienen wollten. Das war mal die Grundgeschichte. Und bei Zeiten hatten sie es vergessen. Aber sie wollten eigentlich dem Herrn anbeten in der Wüste und ihm dienen. Mit der Folge, dass Gott sagt, wenn ihr so mich an erster Stelle habt, dann werde ich euch in die innere Ruhe bringen. Und wenn wir die Hebräerstelle lesen, sie konnten nicht in die Ruhe eingehen. Und dieses Mango, dieses Dilemma gibt es bis heute noch, dass Menschen einfach nicht in die Ruhe bei Gott eingehen können. Und dann, wie die Hebräer, wie dieser erste Vers nur aus dieser Hebräerstelle uns zeigt und beweist, da stellt sich heraus, dass Leute zurückbleiben. Das ist die Folge, wenn wir dauerhaft nicht in die Ruhe einkehren können. Es gibt Lebenssituationen, wo es sagt, jetzt ist aber die Ruhe weg. Jetzt macht mir das Angst. Also das ist ganz klar. Aber was passiert dann? Was ist dann der nächste Schritt für mich? Und gehe ich von Schritt zu Schritt in die Unruhe weiter, in der Gottesferne weiter, damit bleibe ich auch Schritt für Schritt zurück. Hinter dem, was Gott will und am Ende auch logischerweise hinter dem, was die Gemeinde will, wenn es denn eine Gemeinde ist, die Jesus bauen darf und dem Herrn folgt. Also das stelle ich jetzt mal einfach als gegeben hin, dass ich von so einer Gemeinde rede. Ja. Nun möchte ich ein Problem herausgreifen und euch am Wort Gottes zeigen, was sehr verbreitet ist, dass Menschen irgendwie innerlich die Einstellung haben, ich bin am allerschlimmsten dran. Wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe, das kann ja keiner nachvollziehen. Und das ist ganz schön, dass du hier sowas predigst und dass wir irgendwie zur inneren Heilung kommen sollen und alles. Aber wenn du wüsstest, mein Vater, meine Mutter, meine Kindheit, meine Familie, mein Erbe, meine Frau, mein Mann, mein Chef, du hast gar keine Ahnung. Und dir wird irgendwie suggeriert, an meiner Situation kann sich gar nichts ändern. Da kann gar nichts passieren, weil das ist so schlimm, es gibt niemanden, der das alles erlebt hätte. Und möglicherweise kann ich dir keinen Menschen nennen, der das erlebt hat, weil ich auch nicht so bekannt bin oder so viele Leute kenne und so weiter. Aber es gibt eine biblische Geschichte, die uns diese Denkweise Lügen straft. Jesus ist in diesen Dingen, was Verletzung betrifft, Verletzung von Geist und Seele, auch in diesen Dingen ist Jesus uns ein Vorbild und gleichzeitig ein Ausweg. Und das möchte ich, bevor ich dann auch im zweiten Teil meiner Lehre wirklich auf konkretere Dinge, also ich will nicht um den heißen Brei drumherum reden, ich will da auch wirklich ganz konkrete Dinge nennen, die uns möglicherweise verletzt haben, und ich möchte auch dann ganz konkret Dinge nennen, wie ich glaube und wie ich denke vom Wort Gottes her, wie wir dort auch herauskommen. Aber trotzdem ist es mir wichtig, wir müssen erstmal das anschauen, wenn wir so eine Haltung haben, wer kann das schon nachvollziehen? Auf jeden Fall Jesus. Auf jeden Fall hat Jesus das erlebt. Und ich lese euch das vor aus Jesaja 53 ab dem dritten Vers. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir verachteten ihn auch. Für wahr, er hat unsere Krankheit, also für wahr, also das ist Fakt, er hat unsere Krankheit, oder anders übersetzt, unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt wegen unserer Missetaten, zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus hat das durchgemacht. Jesus war verlassen, er hatte Schmerzen, er hatte Leiden. Ich denke, dieser Unterschied zwischen Schmerzen und Leiden könnte ein Hinweis sein, dass Schmerzen sich auf das Körperliche beziehen und Leiden auf das Seelische beziehen. Jesus, wir wissen ja, dass wir als Menschen aus Leib, Seele und Geist bestehen. Und alle drei Komponenten unseres Seins können verletzt werden. Der Leib, die Seele und der Geist. Und Jesus hat die Schmerzen und die Leiden gekannt, er war damit vertraut. Und er kannte auch das Gefühl, abgelehnt zu sein von den Menschen. Er kannte das, und er wusste das, dass wir das so einschätzen. Das hat was damit zu tun, dass Gott ihn hat fallen lassen. Wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen. Aber das war nicht der Fall. Jesus war nie von Gott gefallen lassen, sondern er war gehorsam in den Weg, den er für uns gehen sollte, damit wir durch seine Wunden geheilt werden. Und dann möchte ich euch noch hinweisen auf den Auftrag daraus, also ein ganz enger Zusammenhang zu dieser Jesaja-Stelle, ist auch dann der Auftrag. Deswegen sagte ich, Jesus ist unser Vorbild in diesen Dingen, auch im Leiden, und gleichzeitig unser Ausweg. Weil er hat von Gott den Auftrag bekommen, Und er hat den Geist Gottes auf sich gehabt. In Jesaja 61, Vers 1 lesen wir, der Geist des Herrn und des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und die Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Jesus hat den Auftrag und auch die Autorität, die Kraft, ein zerbrochenes Herz, einen gebeugten Geist, eine verletzte Seele zu heilen und natürlich auch einen kranken Körper zu heilen. Und das ist das, was wir annehmen müssen, sagen, ja, das ist die Perspektive. Zumindestens Jesus. Und ich glaube nicht, dass nur Jesus uns verstehen kann. Ich denke, das ist eine ganze Portion Selbstmitleid. Da ist ein falsches Wahrnehmungsbild da, wenn wir dann näher drauf einsteigen, was eigentlich so Verletzungen sind und wie wir da eigentlich so reagieren. Aber zumindestens an dieser Stelle, Jesus hatte diese Schmerzen, Jesus kannte diese Schmerzen. Nun möchte ich ganz kurz noch darauf eingehen und dann denke ich, machen wir eine kurze Pause, um uns wieder ein Stück mal aufstehen zu können und so weiter. Ich möchte aber noch eine Sache anbringen, was es für mich heißt, geistlich gesund zu werden. Und für mich geht es da weniger um das Einmalige und um die alles klärende Veranstaltung, die mich mit einem Ruck von allen inneren Verletzungen sofort heilt. Also das glaube ich nicht, dass es das gibt. Das entspricht zumindest nicht meiner Erfahrung. Geistlich gesund zu werden, sind für mich drei Komponenten, auf die wir uns begeben müssen. Ich denke, wir müssen beginnen, die Dinge anzuschauen. Wir müssen zweitens uns aufmachen, tätig werden, etwas tun. Und ein dritter für mich wichtiger Punkt, also wie gesagt, das ist aus keinem psychologischen Lehrbuch, das ist einfach aus meiner Praxis, wie Leute in ihren Nöten zu mir kommen und wo wir dann an die Grenzen kommen. Und diese Arbeit mit den Leuten hat mir einen dritten Punkt gelehrt. Und der dritte Punkt ist dranbleiben. Also wir haben so gern die schnellen, einfachen Lösungen und am besten der andere für mich, damit ich nichts machen muss. Aber das Leben hat mich das gelehrt, bei mir selbst und bei Leuten, denen ich schon helfen durfte. Der dritte Punkt, das Dranbleiben, ist eine wesentliche Komponente. Viele Leute, die eigentlich geistlich gesund werden sollten und das vielleicht auch wollen, kommen schon über die erste Hürde nicht hinweg. Sie schauen sich die Dinge nicht ehrlich an. Sie wollen da nicht hinschauen und ich habe auch Verständnis, sie wollen manchmal nicht dorthin schauen, weil es so weh tut. Und da habe ich Verständnis und das weiß ich und das ist nachzuvollziehen. Aber wegschauen ist halt keine Lösung. Das zu verdrängen nützt nichts. Wir müssen das anschauen, was ist denn mit mir los, was ist denn passiert? Ich muss ehrlich zu mir selbst sein. Und das ist erstmal die erste Hürde, die wir nehmen müssen. Und dann muss ich mit Dingen anfangen. An diesem Punkt, was verstehe ich unter diesem ganzen Anfangen? Was muss ich da tun? Kommen wir dann in dem letzten Teil dazu, wo ich sage, was tun wir jetzt dagegen? Das sind so ein paar, will ich euch ein paar Dinge an die Hand geben? Ja, dann will ich das tun oder das tun. Ich denke, das trifft dann auf mich zu. Also wir müssen dann tätig werden. Und der letzte Punkt, das Dranbleiben, möchte ich eine wichtige Sache euch hinweisen, was da so wichtig ist, was uns hilft bei diesem Dranbleiben. Das ist nämlich Gemeinschaft. Das Dranbleiben fällt uns schwer und wir werden es, ich behaupte mal, wir kriegen es nicht hin, wenn wir nicht in Gemeinschaft sind. Wir brauchen dazu unsere Geschwister, erstmal generell die Gemeinde, das Bild Gottes, das Jesus sagt, das will ich, das ist immer noch mein Ziel, ich werde Gemeinde bauen. Und nicht irgendeine Pseudogruppe, wo du dann so bleiben kannst, wie du bist und dich trotzdem wohlfühlst. Und diese Dinge, wie wir das einfach in Zwickau auch erfahren haben, dass das gut läuft in vertrauten, kleineren Gruppen, was der Andreas uns gestern vorgestellt hat, dass dort bekomme ich die Hilfe zum Dranbleiben. Weil da kriegt man mal die Frage, hey du, wie sieht's denn aus? Was war's denn? Hast du wieder mal mit deiner Mutter gesprochen? Ja, hab ich, aber jetzt geht mir's wieder wie vorher. Das kotzt mich alles nur an. Sag, na gut, dann beten wir halt nochmal. Weil ich kenne solche Erlebnisse, wo du sagst, da war das große Gebet, die große Seminar und da habe ich über mir beten lassen und die nächste Begegnung mit der Person, die mich zum Zorn reizt, hat wieder alles eingestürzt. Also das ist das Leben. Und deswegen müssen wir dranbleiben und sagen, hey, was hast du denn da? Da hast du vielleicht wieder das zugelassen oder das gemacht und so weiter. Ja. Also geistlich gesund werden ist eigentlich für mich wirklich die Erkenntnis, dass Jesus uns herstellen will, uns heilen will an Leib, Seele und Geist. Und ich möchte die Heilung, also zu diesem, Gott sieht ja immer den ganzen Menschen, da macht er nicht halbe Sachen. Und er sagt, naja, er sieht ja immer alles. Und ich möchte da eben auch diese Sache, die Heilung am Leib nicht außen vor halten. Das ist bloß jetzt nicht mein Lehrthema. Und ich will bloß so viel sagen, dass wir absolut davon überzeugt sind, dass körperliche Heilung Bestandteil von Gottes Wirken ist. Das sind wir total dafür. Wir wünschen uns auch gerne mehr Zeichen und Wunder auf diesem Gebiet. Das ändert aber nichts an unserer Einstellung, dass wir Gott das immer und überall zutrauen, dass körperliche Heilung kommt. Und körperliche Leiden können ihre Ursache oder zumindest ihren Ausgangspunkt in seelischer oder geistlicher Krankheit haben. Da gibt es eine nicht zu verkennende Wechselbeziehung. Und deswegen können wir die körperliche Heilung nicht ganz ausklammern, wenn wir über innere Heilung reden. Aber das einfach mal nur so viel. Und dann möchte ich für alle, die da auch darunter leiden, dass sie körperlich krank sind, möchte ich, das ist mir bei der Vorbereitung gekommen. Ich denke, ich hoffe, dass es wirklich auch so von Gottes und Gottes Sichtweise ist. Ich möchte etwas Tröstliches sagen für die, die einen kranken Körper haben. Weil da gibt es doch einen Unterschied zu einer kranken Seele und zu einem kranken Geist. Ein kranker Körper kann mit Gott in Kontakt sein. Nicht, dass wir wollen, dass das so bleibt. Auf keinen Fall. Wir glauben an Heilung. Aber erst einmal so viel für die, die bis jetzt noch krank sind. Auf jeden Fall, ein kranker Körper kann mit Gott in Kontakt sein und kann eine lebendige Beziehung zum Herrn haben. Und das lehren uns viele, viele Lebensbilder von Leuten, die im Rollstuhl sitzen und so weiter, die uns ein glaubensmäßiges Vorbild sein können im Kontakt zu dem Herrn und in geistlicher und seelischer Genesung, obwohl sie immer noch körperlich krank sind. Das verhält sich nach meiner Erfahrung mit Geist und Seele etwas anders, weil ich glaube, dass ein kranker Geist wird nicht dauerhaft mit Gott in Verbindung sein. Ich habe darüber nachgedacht, wie gesagt, das ist auch kein Lehrsatz irgendwoher, dass irgendwie, ich denke, dass ein kranker Geist mit Gott in Verbindung kommen kann und muss. Weil sonst, ich denke, aus den Psalmen und so weiter, ich habe da noch nicht tiefer geforscht, finden wir das, dass der Geist zum Herrn schreit, um Hilfe, um Rettung. Aber die Lebenserfahrung und das, was abläuft, ein kranker Geist und eine verletzte Seele, wird nicht dauerhaft mit Gott in Verbindung sein, weil da bei diesen Menschen immer diese Talfahrten, und dann brauchen sie wieder das auf und dann wieder das ab. Das habe ich einfach festgestellt. Und sie bemühen sich, manch einer von denen bemüht sich nicht, aber manche bemühen sich um diesen Kontakt mit Gott. Aber es ist immer mühselig. Und da gibt es Dinge, wo man sagt, Mensch, wir müssen uns mal Dinge anschauen. Aber das ist für mich so ein bisschen der Unterschied, dass der verletzte Geist und die verletzte Seele haben einen weitaus größeren Einfluss auf die Beziehung zu unserem Herrn und natürlich auch auf die Beziehung untereinander. Einen weitaus größeren Einfluss, wie ein kranker Körper das haben kann. Ein kranker Körper kann den Einfluss haben, dass ich mir ein größeres Auto kaufen muss und dass ich vom Gottesdienst meinen Freund immer abhole. Aber das wird unsere Beziehung nicht so belasten wie ein zerstörter, niedergeschlagener Geist, der immer zwischen den Zeilen was transportiert, der mich immer fühlen lässt, als wenn ich der Schuldige bin und. All diese Dinge, wir kommen dann im Detail noch drauf, was da so für Auswirkungen sind. Also, ich verstehe unter geistlicher, geistlich gesund werden, innere Heilung, verstehe ich, dass wir Dinge anschauen, dass wir uns aufmachen, dass wir dranbleiben. Und es bezieht sich auf Leib, Seele und Geist. Und weil die Dinge im Geist und der Seele wesentlich versteckter sind wie im Leib, werden sie manchmal, weil wir sie auch nicht so ergründen, nicht richtig beweisen können, werden sie einfach ignoriert, aber wir haben die Auswirkungen und quälen uns mit den Auswirkungen. Wir selbst und unsere Geschwister. Pause. Dann möchte ich jetzt etwas mehr in die Tiefe gehen, auf das Detail, was denn unseren Geist zum Beispiel verletzt haben kann. Was ich dort nochmal sagen möchte, das ist also nicht so, dass ich da jetzt einen umfangreichen Vortrag habe, wo alles das mit absolut vollständig sein muss. Ich habe diese Dinge alle aus meiner Erfahrung, wo ich sage, an den Stellen habe ich schon oft mit Leuten gearbeitet und an diesen Stellen habe ich gemerkt, das sind die Ursachen. Und deswegen kommt das mehr aus meinem Herzen, weniger aus einer wissenschaftlichen Sicht. Trotzdem hat meine Frau mich darauf aufmerksam gemacht, schon zu Hause bei der Vorbereitung, weil die muss dann immer wieder leiden. Ich sage dann immer, Schatz, kann man das so sagen? Kann man das so sagen? Und die hat gesagt, oh bitte, mach's nicht so kompliziert. Uns können die Leute dann nicht folgen. Ich würde versuchen, noch ganz knapp nochmal zu erklären, also es geht um die Heilung von unserer Persönlichkeit, die innere Heilung, also dass wir Leib schon einmal jetzt ausklammern. Bei Seele und Geist möchte ich noch ganz kurz sagen, weil viele sagen, oh, was ist denn das jetzt so, Seele, Geist, das kann ich ja nicht anfassen, was ist denn das so alles so ein bisschen, eine ganz kurze Erklärung, dass in der Seele, die Verletzungen unserer Seele, darunter verstehen wir die Verletzung unseres Willens, unseres Gefühls und unserer Denkweise. Das sind die Dinge, die in unserer Seele angesiedelt sind, unser Wille, unser Gefühl, die ganze Wahrnehmung und die Denkweise, der Verstand ist in unserer Seele angesiedelt. Und der Geist ist der Bereich, der mit Gott in Verbindung treten kann. Das ist der Bereich, der dann auch über die Seele, über der Seele regiert. Also, dass der Geist, der wiederbelebt, wiedergeboren ist von dem Herrn, der tritt mit ihm in Kontakt, kann die Denkweise Gottes, die Inspiration vom Herrn aufnehmen, wenn er denn wiedergeboren und gesund ist, kann er das richtig aufnehmen und kann dann in der entsprechenden, richtigen Weise über der Seele, über unseren Willen, über unseren Gefühlen und über unserem Verstand, unserer Denkweise, kann das regieren. Also das sind die Dinge, die da dahinter stehen, wenn ich spreche von der Verletzung unseres Geistes und von der Verletzung unserer Seele. Die Verletzungen unseres Geistes sind für mich fast noch etwas schwieriger zu ergründen wie die Verletzungen unserer Seele, weil wir Verletzungen unseres freien Willens, unserer Gefühle und auch unserer Denkweise besser definieren können und uns besser was darunter vorstellen können. Der Geist ist mehr in diesen ganzen, also in dem Mentalen, klar, psychisch ist ja nur ein anderes Fremdwort, dort angesiedelt. Es ist für mich etwas verborgener, etwas subtiler, aber trotzdem, dass es etwas versteckter ist, kann der Heilige Geist uns darauf hinweisen und sagen, hey, was hat denn deinen Geist alles verletzt? Und wir können von der Bibel her es sehen, dass es einen verletzten Geist gibt. Da habe ich jetzt nicht x Bibelstellen, da gibt es bestimmt noch mehr, aber ich nenne ein Beispiel, Psalm 143, Vers 4. Und mein Geist ist verzagt in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Inneren. Das ist eine Zustandsbeschreibung von einem Psalmist, der seine Not klagt. Mein Geist ist verzagt in mir, Psalm 143, Vers 4. Mein Herz ist erstarrt in meinem Inneren. Also, es ist so, wir können das an dem Wort Gottes herleiten, wir können das beweisen, dass es uns Gott geschaffen hat mit dem Geist und unser Geist kann krank sein. Er kann verzagt sein, er kann verletzt sein, was eine Rückwirkung hat automatisch auf unser Herz, auf unseren Zustand. Und ich möchte jetzt im Anschluss einige Dinge nennen, die mir begegnet sind, warum ein Geist verletzt sein kann. Der erste Punkt, den ich nennen möchte, ist keine Ernährung meines Geistes. Der Geist in uns kann verhungern. weil wir ihn nicht ernähren mit Wort Gottes, mit Gebet, mit den Dingen, mit Wahrheit und so weiter. Das beginnt, unser Leben beginnt ja natürlich als Säugling und dort bist du auf die Hilfe anderer angewiesen. Du kannst nicht auf die Welt kommen und dafür Sorge tragen, dass dein Geist ernährt wird. Und deswegen ist das hier eine ganz klare, also zum einen möchte ich Gründe aufzeigen, was dir passiert sein kann, und ich möchte auch eine Ermahnung aussprechen an alle die, die zum Beispiel Kinder haben und sagen, ich muss auch den Geist meines Kindes ernähren. Und dass das so ist, können wir ablesen, zum Beispiel an den Bibelstellen, Lukas, ihr müsst das jetzt nicht aufschlagen, weil das dauert vielleicht zu lange, aber Lukas 1, Vers 80 können wir das lesen und Lukas 2, Vers 40, das Kind wuchs, aber wuchs und wurde stark im Geist. Da ist, die Bibel beschreibt uns Kinder, die aufgewachsen sind und gleichzeitig in einem Atemzug wird genannt, sie wurden stark im Geist. Und da haben Eltern wahrscheinlich etwas richtig gemacht und etwas nicht unterlassen. Zacharias und Elisabeth und auch Josef und Maria haben als geistliche Menschen, als geistliche Eltern gewusst, dass sie den Geist ihres Kindes ernähren müssen. Und das hat für mich auch einen Rückschluss auf den Dienst. Und ich bin sehr froh, das ist auf der einen Seite Jesus, ne, habt ihr Josef und Maria ganz klar, und viele sagen dann, ja, Jesus, bei Jesus ist immer alles anders, er war ja auch übernatürlich. Aber es ist eben nicht nur über Jesus ausgesagt. Ich denke, das ist sehr hilfreich und für uns und sehr tröstlich. Es ist eben auch über Johannes ausgesagt, Johannes dem Täufer. Über ihn ist dasselbe ausgesagt. Und da haben wir nicht, wie bei Jesus, zusätzlich noch diese übernatürliche Komponente. Wobei ich glaube, dass Jesus in seinem Erdenleben genau auf die Erde gekommen ist, um zu sagen, dass ich kann sowohl übernatürlich als auch irdisch leben. Und er hat eben dieses irdische Leben auch durchgemacht. Aber für die, die das immer gerne dann die Argumente suchen, dass das ja bei mir dann nicht zutrifft, Johannes war eine Person, über die das so geschrieben ist. Dann wachsen wir heran und dann müssen wir die Pflicht übernehmen, unseren Geist zu ernähren. 1. Petrus 2, Vers 2 steht geschrieben, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Und dort, glaube ich, ist die geistliche Geburt gemeint. Nicht die körperliche Geburt, weil die unverfälschte Milch des Wortes kann eben ein Baby noch nicht aufnehmen, weil es kann noch nicht lesen und noch nicht schreiben. Und dort ist unsere geistliche Wiedergeburt und das, damit ist eben nicht alles zu Ende. Dort müssen wir dann weitermachen, auch unseren Geist zu ernähren. Und wenn wir dort Mangel haben in dieser Geschichte, kann es sein, dass unser unterernährter Geist, unser Geist an Magersucht leidet, unser Geist vielleicht schon verhungert ist. Und da müssen wir was tun. Ne? Erinnert euch an diese drei Sachen. Wir müssen das anschauen. War das so gewesen? Haben sich da meine Eltern nie drum gekümmert? Ist mir das nie zuteil geworden? Und dann müssen wir dort etwas tun. Oder bin ich selbst ein Christ, ein Nachfolger, ein Jünger vielleicht mal gewesen und habe selber die Verantwortung dafür und muss mir eingestehen, ich habe aufgehört, meinen Geist zu ernähren. Und deswegen denke ich jetzt komische Gedanken. Deswegen kann ich nicht mehr aufnehmen, was vom Geist Gottes ist. Also dort ist für mich eine Ursache für Verletzung unseres Geistes. Eine weitere Ursache kann sein, und dort sind oftmals die Dinge eben auch in unserer Vergangenheit angesiedelt, was unseren Geist verletzt hat. Und dann durch diese Verletzung haben wir gewisse Verhaltensmuster entwickelt und sind dann eben so, wie wir sind. Und da gilt es irgendwas, da gilt es diese Dinge, nicht irgendwas, diese Dinge gilt es ans Licht zu bringen, zu entlarven und durch die Hilfe Gottes auch dort Befreiung und Heilung zu erleben. Ein nächster Punkt, den ich nennen möchte, ist mangelnder Schutz und Sicherheit. Wenn wir als Mensch, als Kind keinen Schutz und keine Sicherheit haben, zum Beispiel eine mögliche Ursache Vaterlosigkeit, kann das hervorrufen, dass ich mich schutzlos und nicht abgesichert fühle. Und daraus folgen Gefühle von Angst, Hilflosigkeit, Haltlosigkeit oder auch Perfektion. Ich habe keinen Schutz, ich habe keine Sicherheit. Also finde ich meine Sicherheit, indem ich versuche, permanent alles richtig zu machen. Ja, keinen Fehler machen, damit, das ist meine Sicherheit. Und das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. Auf diese Art und Weise Sicherheit aufzubauen, ist vom Teufel. Und wir müssen uns da trennen, wir müssen das entlarven und müssen sagen, das ist nicht heilsam. Und ich spreche hier nicht gegen Genauigkeit und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, Perfektion war und ist auch immer ein Thema auch von mir gewesen. Ich war das genauso. Durch meine Vaterlosigkeit habe ich mir angewöhnt, ich werde jetzt alles richtig machen. Da habe ich wenigstens Sicherheit in den Dingen, die ich tue und wie ich sie tue. Und das ist aber Sicherheit in mir und in Menschen und nicht im Herrn. Und das, die Quelle ist eben dieser verletzte Geist, mangelnder Schutz, mangelnde Sicherheit. Zu diesem Thema Hilflosigkeit möchte ich noch sagen, wenn du hilflos bist und nicht deinen Geist heilen lässt von dem Herrn, bereite das den Weg für falsche Ratgeber. Weil in der Hilflosigkeit suchst du doch Auswege. Und du willst doch irgendwie eine Lösung finden für das, was dich so quält. Und wenn du die Quelle nicht im Herrn suchst, ist das die offene Tür für falsche Ratgeber. Und die laufen zu Haufe in unserem Lande rum. Es ist so. Und das kommt aus diesem verletzten Geist, dass du dir Rat suchst bei Leuten, wo ich sage, oh, denk doch mal nach, warum fragst du die? Du brauchst dich doch nicht wundern. Ganz nüchterne Geschichten, nicht irgendwie ganz hochgeistlich aufgestellte Dinge. Und ich sage, wenn du den um Rat fragst, dann fragen wir eben alle möglichen Dinge, was man da so einfallen kann. Falsche Ratgeber können eben auch im medizinischen Bereich oder irgendwo, wo man dann fernöstliche Dinge anzapfen und so weiter. Und so. Die Palette ist groß. Ich will das ja kurz halten. Ich will einfach nur das ansprechen und hoffen, dass der Heilige Geist hilft, euren Geist anzusprechen und sagen, ha, das trifft mich. In der Tiefe kannst du selber forschen, was das eigentlich auch alles bedeutet. Ich will es einfach nur nennen, damit wir hier durchkommen und noch Zeit haben zum Beten. Mangelnde Geborgenheit ist ein weiterer Grund, der unseren Geist verletzt. Mangelnde Geborgenheit kann ein Thema sein mit Mutterlosigkeit aus irgendwelchen Gründen. Es resultiert aus mangelnder Geborgenheit, kann Gefühlskälte und Härte resultieren. Weil du die Liebe, die Geborgenheit nicht gespürt hast, beschreitet dein Geist einen Weg, wo du sagst, brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. Gefühlsduselei. Was soll denn das? Stell dich nicht so an. Sei nicht so empfindlich. Gefühlskälte, Härte. Das kann mangelnde Geborgenheit und Mutterlosigkeit oder solche Dinge hervorrufen. Oder das ganze Gegenteil von Gefühlskälte und Härte, nämlich seelische Menschen. Menschen, die das spüren, dass ihnen etwas fehlt, diese Liebe einer Mutter, diese Liebe von Eltern, diese Liebe, und dann suche ich das in Menschen. Dann hänge ich mich seelisch mit dem Gefühl, in der Seele habe ich vorhin gesagt, ist unser Gefühl zum Beispiel angesiedelt. Und dort ziehen wir dann diese Geborgenheit, dort ziehen wir das dann heraus. Und seelische Menschen oder seelisches Leben, Leben aus der Seele, öffnet die Tür für falsche Beziehungen. Für unaufrichtige Beziehungen, die mir nicht helfen und auch den anderen, den ich dazu missbrauche, schädigen. Und das ist ein ganz, ganz dickes Thema, mit dieser ganzen Sache seelisch zu leben. Und das kann die Ursache haben in dieser Verletzung deines Geistes, weil du nie Geborgenheit und Liebe erlebt hast. Ein weiterer Punkt, mangelnde Fürsorge. Dass für dich nicht gesorgt wurde, dass du auf dich alleine gestellt warst, schon zu Zeiten, wo es noch nicht gut war für dich. Wo du das nicht verkraften konntest, wo dein Geist damit überfordert war. Das Resultat sind unsichere Persönlichkeiten. Es sind Menschen, die keinen Selbstwert haben. Und diese ganze Geschichte, diese mangelnde Fürsorge, die hindert das Wachstum und die Entwicklung gesunder Gefühle. Für die Entwicklung gesunder Gefühle brauchen wir diesen Schutzraum, diese Fürsorge, diesen Bereich, wo sich gerade eben auch Kinder entwickeln können. Und wenn das nicht gegeben war, dann bist du in deiner ganzen Wahrnehmung, in deiner Gefühlswelt irgendwie gestört. Überempfindlich und gereizt und so viele Dinge können da sich auswirken, wenn die Fürsorge gefehlt hat. Ein weiterer Punkt, den ich festgestellt habe, wo ich mit vielen Leuten gebetet habe, ist nicht gewollt zu sein. Das ist eine, ich habe das jetzt mal in Klammern für mich genannt, so eine Art Grundablehnung. So grundsätzlich, dich braucht keiner. Und Leute haben das erlebt, Menschen haben das erlebt und tragen das bis ins hohe Alter mit. Diese Ablehnung, die tragen das nahezu sichtbar vor sich her. Ich bin abgelehnt. Wie dieses Schild dagegen, kennt ihr das mit diesem Pinguin, da das so demonstriert dagegen. Ne? Da tragen die Leute das Schild vor sich her, mich will ja eh keiner. Und das hat die Ursache in dieser Verletzung des Geistes, nicht gewollt zu sein. Das kann gekommen sein aus einer ungewollten Schwangerschaft. Das kann gekommen sein, weil du mit deiner Person eben nicht das richtige Geschlecht warst. Die Eltern wollten ein Mädchen oder einen Junge. Und du hast das permanent und manchmal auch unterschwellig zu spüren bekommen. Und das hat dir den Eindruck vermittelt in deinem Geist. Du hast das gespürt und aufgenommen, ich bin nicht gewollt. Mich will keiner. Diese Gedanken sind dann die Resultate. Und das wächst sich aus zu Minderwertigkeit. Das wächst sich aus, dass du dich selbst nicht annehmen kannst. Und das kann sich auswachsen bis hin zu Selbstmordgedanken. Dass du sagst, na, da kann ich mich auch wegräumen. Es braucht mich ja eh keiner. Und das ist eine tiefe, tiefe Lüge und widerspricht dem Wort Gottes. Widerspricht den Dingen, wie Gott gesagt hat, dass er für uns gestorben ist, damit wir leben können. Er ist gestorben, damit wir leben können. Und damit unser Leben da Heilung erfährt. Also sollten solche Dinge bei uns vorgekommen sein, da braucht es das Eingreifen Gottes und die Heilung in unserem Geist. Ein weiterer Punkt, den ich festgestellt habe, ist mangelnde Ermutigung. Mangelnde Ermutigung, mangelnde Bestätigung. Besonders meine ich da auch diesen Bereich des Tuns auch, was wir tun oder machen. Also ich sehe da zum Beispiel eine ganz große Komponente, zum Beispiel bei Vätern mit ihren Kindern. Aber auch Eltern generell, vielleicht muss man das nicht, wie wichtig Ermutigung ist und Bestätigung. Ja, du machst das gut. Du hast das verkehrt gemacht, kein Problem. Guck, ich zeig das noch einmal. So machen wir das. Und dann freut sich ein Kind. Und dann kommt Bestätigung und kommt Ermutigung. Und das macht Menschen sicher. Das brauchen wir. Und wir brauchen das. Als das eine habe ich habe gesagt, das liegt oft in unserer Vergangenheit. Aber das ist auch eine Lebensmaxime, in unserem jetzigen Zusammenleben. Es muss weitergehen. Wir brauchen Ermutigung. Ich brauche Ermutigung. Ich brauche Bestätigung, weil ich bin von Haus aus ein unsicherer Mensch. Und ich brauche meine Geschwister an meiner Seite. Und Geschwister brauchen mich, dass ich sie ermutige. Aber ich kann das nur, wenn ich wirklich auch geheilt bin und weiß, Jesus sieht mich auch so, weil sonst wird es schmalzig. Also man muss das mal so beim Wort nennen. Weißt du, manche kommen dann und sagen, ach Bruder, du bist so gesalbt. Also wirklich, hey, du machst das gut und das wird, und ich traue dir das zu. Ich denke, dass wir in anderen Lehrbereichen da auch noch drauf kommen, beim Herz des Leiters oder bei solchen Dingen spielt das alles irgendeine Rolle, Leute zu ermutigen, zu bestätigen, damit wir gegen die Minderwertigkeit, gegen Unsicherheit, und das ist so, so verbreitet. In unserem Land, in unseren Menschen. Und da braucht es innere Heilung. Die mangelnde Ermutigung und Bestätigung hat zur Folge Mutlosigkeit. Ich brauche gar nicht erst anfangen, es geht eh schief. Unentschlossenheit, Passivität und Unselbstständigkeit. Das sind die Resultate. Und dann haben wir das zum Beispiel als Ehemänner oder als Ehefrauen. Und das wächst sich alles zu einem richtigen Problem aus. Und da haben wir viel, viel Dinge erlebt, wo wir viel, viel Arbeit hatten und wo wir leider auch schon erlebt haben, wo wir zu spät kommen. Wo wir solche Dinge nicht zeitig genug entdeckt haben. Und dann hat sich diese Passivität, diese Unentschlossenheit zu Größerem ausgewirkt. Und dann gehen Ehen kaputt, dann kommen Leute von da aus auch in sündiges Verhalten. Und am Ende, oder der Ausgangspunkt waren, sie wollten die Bedürfnisse ihres Geistes stillen. Sie haben nie irgendwo die Ermutigung und die Bestätigung gehabt. Und dann kommt eine Bestätigung außerhalb meines Ehebundes und dann sauge ich das auf. und registriere gar nicht mehr, dass ich in Sünde bin, dass ich aus dieser Quelle oder von dieser Person gar keine Ermutigung oder Bestätigung und gleich gar nicht auf sexuellem Gebiet mir holen darf. Aber sowas passiert. Und das ist so traurig, und weil wir eben nicht anschauen, wir fangen manchmal gar nicht erst an, das anzuschauen. Was ist denn kaputt in meinem Geist? Warum denke ich denn so? Ein weiterer Punkt, den ich nennen möchte, der sich natürlich auch ein bisschen ähnelt, aber am Anfang, also jetzt hier diese mangelnde Ermutigung und Bestätigung, habe ich mehr auch gemeint in diesen praktischen Dingen, was tue ich. Und dann gibt es aber auch diese Bestätigung in mehr, auch in meinem mentalen Bereich. Das läuft über Annahme, über Anerkennung und Wertschätzung. Und wenn das fehlt, auch Annahme, Anerkennung und Wertschätzung, kommt genauso das raus, keine Selbstannahme. Was dann noch keine Wertschätzung, was dann noch rauskommt, ist zum Beispiel ein Leben hinter einer Maske. Weil offenbar hat mein Geist registriert, so wie ich bin, wie ich geschaffen bin, da kriege ich keine Anerkennung, keine Wertschätzung. Ich muss jemand anders sein, um anerkannt zu werden. Und dann fange ich an, der immer Liebe zu sein, der immer Fröhliche zu sein. Da mache ich einen auf Klassenkasper und registriere nicht, wie das andere nervt. Und solche Geschichten. Und das kann charakterlich eine Maske sein, dass da bist du der Spendable und bist eigentlich tief im Herzen eigentlich geizig. Da kommen ganz verkorkste Dinge raus, weil ich eigentlich immer noch eine Maske, die Außenwahrnehmung, ich muss was darstellen und bin eigentlich gar nicht der, der ich bin. Aber ich hatte vor uns gesprochen von der inneren Ruhe, bei Gott sollen wir ankommen. Da darfst du sein erstmal, wie du bist. Und wenn dann dein Sein, wie du bist, kollidiert mit Ordnung Gottes, dann darfst du dich verändern. Aber du darfst da trotzdem mit der Veränderung zufrieden sein. Das ist das biblische Ding. Und nicht die Keule, wie kannst du nur? Sondern wir sagen, hey du, das führt zu keinem Guten. Du lebst in dem Bereich aus deiner Seele heraus. Deine Freundschaften sind seelisch. Komm, ich will dir helfen, auf solide Basis zu kommen. Das ist für mich innere Heilung, Heilung des Geistes. Das sind diese Bausteine, die da für mich zusammenkommen müssen. Ein weiterer Punkt, der unseren Geist verletzt, ist mangelnde Erziehung und keine Grenzen. Unser Geist braucht Ordnung, Erziehung und Grenzen. Deswegen hat Gott uns auch sein Wort an die Hand gegeben, weil sonst unser Geist Schaden nimmt. Wir können als Menschen nicht von alleine, dass wir sind nicht so geschaffen, dass von alleine alles automatisch, wir immer alles richtig machen und alles richtig einschätzen und wissen, wie weit wir gehen dürfen und wo Schluss ist und was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Da brauchen wir den Rahmen von Gott und den Rahmen auch von erwachsenen und reifen Menschen. Erwachsenen Menschen unserer Eltern und später dann auch von reifen geistlichen Menschen, die müssen unser Geist braucht diese Erziehung und wir brauchen Grenzen. Weil wenn wir das nicht haben, wenn wir in dieser Sache so aufgewachsen sind, ohne Erziehung, ohne Grenzen, dann resultiert das Ergebnis ist Disziplinlosigkeit. Wir werden dann mit Disziplinlosigkeit auch immer wieder anecken und Schaden anrichten und Beziehungen belasten. Und eine Sache, die ich selbst in meiner Seelsorge gemerkt habe, da war ich erstaunt über diesen Zusammenhang. Aber ich musste feststellen, dass der Zusammenhang berechtigt ist. Mangelnde Erziehung und keine Grenzen führt in Depression. Ich hätte das nicht gedacht. Aber das ist die Denkweise, es ändert sich ja sowieso nichts und mein Verhalten hat sowieso keine Folgen. Das heißt, ich kann im Bett liegen bleiben. Ich muss gar nicht aufstehen. Wenn ich jetzt aufstehe, es ändert eh nichts. Der Tag ist eh scheiße. Ob ich rumlaufe oder ob ich liegen bleibe. Und das ist, weil die Menschen nicht gesagt haben, wenn du so lebst, ich schmeiß dich raus. Und wenn ich mit dem Eimer kaltem Wasser komme, ich werde dir als Vater das beibringen, dass du nicht mal um 12 im Nest liegst. Also meine Kinder haben das vielleicht manchmal nicht gemocht, aber ich glaube, dass sie mir das heute nicht übel nehmen. Dass sie wissen, dass es gibt Grenzen, es gibt Dinge, die müssen einfach sein. Und da geht es auch nur mit Disziplin. Und das ist heilsam und das ist gut. Ein gewisses Maß, ich rede hier nicht von dem unmenschlichen Druck, der uns keine Luft zum Atmen lässt. Ich rede von einer ganz klaren Sache, Freunde, das geht und das geht nicht. Und das kann bis hinein zu Depressionen führen. Da war ich erstaunt, wo ich diesen Zusammenhang mal entdeckt habe und dann auch mit Leuten in diese Richtung beten durfte. Eine weitere Ursache für Verletzung unseres Geistes ist Gewalt und Domination. Da meine ich besonders auch Dinge, die wirklich offen, nachvollziehbar Gewalt sind, die sich wirklich in körperlicher Gewalt äußern. Daraus resultieren völlig zurückgezogene Menschen oder rebellische Menschen. Wenn du Gewalt erlebst, entweder wirst du zu einem Menschen, der das wie ein Opfertier erträgt, oder du wirst zu einem Menschen, der allen die Zähne zeigt und sagt, ihr kennt mich mal von wegen. Ich werde euch zeigen, wo der Hase langläuft. Ich lasse mir das jetzt nicht mehr gefallen. Das erzeugt Gewalt und Domination. Bei diesem völlig zurückgezogenen Menschen kann das auch bedeuten, dass du in ein Leben hineinkommst, in einer völligen Traumwelt, dass du anfängst zu verdrängen, einfach wegen dem Wunsch, dass es erträglich wird. Du willst nicht mehr dran denken, du willst dich dem nicht aussetzen, dass wenn du unter einer Atmosphäre von Gewalt stehst, dass sich da was ändern muss. Du wirst passiv und verdrängst das, und das ist aber keine Lösung. Eine andere Form von Gewalt, die auch unseren Geist absolut verletzt, ist eine sehr subtile und versteckte Form von Gewalt, und das ist für mich Manipulation. Das ist genauso Gewalt, aber das ist eklig verpackt. Ich kann gar nicht mal sagen, das ist fein verpackt. Das ist einfach richtig bösartig. Und das ist eine emotionale Erpressung. Und das schädigt unseren Geist. Also hier habe ich jetzt auch mal eine Bibelstelle rausgezogen. Sprüche 15, Vers 4. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Aber Verkehrtheit, Falschheit im Reden eines anderen Menschen, also Manipulation, ich stelle das schon so hin, wie ich es brauche. Falschheit in der Zunge verwundet den Geist. Also ich bin froh, dass die Bibel an vielen Stellen so eindeutig ist und so einfach. Und zeigt uns, wie wir das und wo wir das einordnen können. Eine weitere Sache ist Zerbrechen von Beziehungen. Scheidung der Eltern, eigene Trennung, eigene Dinge. Und da nur ganz kurz, das Zerbrechen von Beziehungen halte ich für einen sehr wirkungsvollen Punkt, um unseren Geist zu schädigen, weil unser Geist ja das Bindeglied ist, um mit Gott in Beziehung zu treten. Wenn ich im irdischen Leben merke, dass Beziehungen nicht halten und das mehrfach durchmachen muss, gibt es einen logischen Rückschluss auch auf die Beziehung zum Herrn. Hält eh nicht. Wäre ich eh enttäuscht. Funktioniert eh nicht dauerhaft. Irgendwann kommt der Tritt. Irgendwann bin ich wieder alleine. Und deswegen achtet auf eure Beziehung. Arbeitet an euren Beziehungen, freundschaftlich, ehemäßig, Kinder, Elternbeziehungen. Ganze Palette. Weil kaputte Beziehungen schädigen unseren Geist, und das äußerst wirkungsvoll. Festlegungen schädigen unseren Geist. Aus dir wird nie etwas. So wie du aussiehst. All diese Dinge. Guck dich doch mal an. Du bist viel zu dick, du bist viel zu dünn. Was weiß ich. Das schädigt unseren Geist. Und es führt uns in ein Leben von Gebundenheit. Du bist viel zu dick. Kenne ich Leute, die heute mordersüchtig sind. Das muss ich ändern. Das muss ich ändern. Und wenn ich nichts mehr esse. Weil ich habe ja die Sehnsucht nach dieser Annahme. Und umgedreht und alles. Also wir könnten das, die Zeit erlaubt uns das nicht. Ich könnte dir viele Geschichten erzählen und Dinge erzählen, die das bestätigen. Es führt in Gebundenheit oder in Süchte. Wegen einem verletzten, kaputten Geist. Weil Leute mich festgelegt haben oder ich mich selbst. Das werde ich nie tun. Wie auch immer die Festlegungen aussehen können. Flüche ist ein riesiger Bereich, der unseren Geist schädigt. Ist in sich, könntest du über alles separat lehren, haben wir auch getan, über den Umgang mit Erbschuld, Flüche, bis hinein in dämonische Belastungen. Ich nenne das bloß mal, weil es der Vollständigkeit halber hier reingehört zu den Dingen, die ich erlebt habe. Also diese Liste ist nicht eine Vollständigkeit im Sinne von, ja, du hast aber vergessen. Ich habe einfach einfach mich nur hingesetzt, habe gesagt, was ist mir denn alles schon begegnet? Und da ist diese zweiseitige Liste fast rausgekommen, was mir alles schon begegnet ist. Und wo Leute gesagt haben, wie komme ich denn hier raus? Und einen letzten Punkt zu der Verletzung unseres Geistes, den ich nicht vernachlässigen möchte, ist, was auch unseren Geist berührt. Und wenn es falsch eben ist, unseren Geist verletzt, sind sexuelle Beziehungen. Sexuelle Beziehungen berühren unseren Geist. Und deswegen spricht die Bibel so eine klare Warnung aus vor jeder sexuellen Beziehung außerhalb des Ehebundes. Und wenn dort Dinge und Schuld vorgelegen haben, wenn dort Dinge nicht in Ordnung waren, müssen wir das in Ordnung bringen, weil es hat einen Einfluss auf unseren Geist genommen, definitiv. Und da kann es Dinge sein, wo du schuldig geworden bist, wo du Fehler gemacht hast. Und es kann leider auch Dinge geben, wo du ein Opfer warst und nichts dafür kannst. Auch wenn es ein ungewollter und ein gewaltsamer sexueller Kontakt war, muss etwas unternommen werden in Richtung Heilung unseres Geistes. Und das sind Dosen zum Beispiel liegen, da habe ich schon manche Quellen oder manche Ursachen erlebt, wo Leute eben über den Punkt 1 anschauen, gar nicht hinwegkommen, wo die gar nicht anfangen wollen. Nie und nimmer. Und dann gibt es, will ich jetzt lehrmäßig nicht aufdröseln, aber da gibt es dann völlig falsche Sichtweisen zu dem Thema, dass man dann angeblich noch den Täter bestätigt und solche ganz krummen Dinge. Das ist, weil unser Geist eben verletzt ist. Und deswegen müssen wir daran. Auch unsere Seele kann durch viele Dinge verletzt sein. Und da bewegen wir uns, das habe ich schon gesagt, im Bereich unseres Willens, im Bereich unserer Gefühle und auch im Bereich unseres Denkens, unseres Verstandes. Und da kann unser Willen kann verletzt sein durch Missbrauch, körperlich und geistischer Missbrauch. Da sind dann auch wieder solche Komponenten, die ich vor uns bei der Verletzung unseres Geistes gesagt habe, das überschneidet sich auch manchmal. Da kommt dann natürlich diese Mittel von Manipulation oder von Gewalt, Domination natürlich auch hinein. Und die haben dann irgendwo ganz fein angefangen und enden dann wirklich in der Beschneidung unseres Willens, im gewaltsamen Vorschriften machen, Missbrauch, weil wir dürfen das nicht. Wir haben vor uns immer so scherzhafterweise gesagt, aber dahinter steht eine biblische, klare Haltung von Gott. Es ist alles freiwillig. Gott hat uns unseren freien Willen gegeben. Und den respektiert Gott und auch wir Menschen müssen das respektieren. Und dürfen nicht Gewalt anwenden, dürfen nicht manipulieren. Diese Verletzung unseres Willens kann auch durch Druck geschehen, durch übermäßige menschliche Erwartungen. Da kann es sein, dass wir den Willen unserer Kinder verletzen oder den Willen unserer Mitarbeiter verletzen, weil wir übermenschlichen Druck aufbauen, Erwartungen, ganz böse sind, unausgesprochene Erwartungen, die den anderen dann vermitteln, du hast wieder versagt, du hast nicht gemacht, was ich von dir erwartet habe und dabei bin ich eigentlich der Täter, der nicht klar formuliert hat oder vor lauter Menschenfurcht oder Angst gar nicht gesagt habe, was ich erwarte. Dass ich sage, ich möchte nicht, dass du dich mal so verhältst oder so. Und dann lasse ich das spüren über verdeckte Dinge und verletze auch den Willen des Menschen. Wir können verletzt sein an unseren Gefühlen durch Ablehnung, durch Erniedrigung, durch Hohn und Spott, durch Mobbing, durch Verrat. Von den besten Freunden verraten zu werden, ist ein tiefer Einschnitt in unsere, auch in unsere Seele, in unsere Gefühlswelt und sagt, ich werde nicht mehr vertrauen. Das Ding ist für mich durch. Ich werde immer bis 80% gehen. Die letzten 20% behalte ich mir offen, weil ich will nicht nochmal, ich gehe erstmal davon aus, da enttäuscht mich auch wieder. Und wenn wir kein Vertrauen haben, wird sich das automatisch auch auf das Vertrauen zu Gott auswirken. Und die Verletzung meines Denkens kann mein Verstand, kann geschehen sein durch Kontrolle, dass mein Denken Vorschriften gemacht wurde in einer unrichtigen Art. Also ich habe jetzt nicht die Zeit, das richtig aufzusplitten. Natürlich brauchen wir Hilfe auch in unseren Denkweisen. Aber es gibt eben auch etwas, wo wir sämtlicher Selbstständigkeit beraubt werden. Und das kann dann passieren, dass wir als Menschen aufwachsen, völlig ohne Kreativität, weil wir nie selber denken durften, weil immer alles vorgeschrieben war. Und da berühren wir dann den Bereich der Überbehütung. Also wir sagen immer so schön in unserer Gemeinde, du kannst von einer Leitplanke an die andere fahren. Gar keine Erziehung, gar keine Grenzen und auf der anderen Seite alles vorgeschrieben. Dann sehe ich Muttis ihre Kinder noch in der 6., 7. Klasse von der Schule abholen, weil sie Angst haben, dass auf dem Schulweg was passiert. Das Kind ist dann schon 10, 11 Jahre und die Mutti trägt noch einen Ranzen, wo ich sage, wann kommt denn da mal Selbstständigkeit in das Leben des Menschen? Das ist so gemein, sowas zu machen, weil irgendwann kann ich als Mutti nicht mehr jeden Weg begleiten und dann steht der Mensch hilflos da, ist völlig verängstigt, unsicher und weiß nicht im täglichen Leben, wie es sich benehmen soll und hat auch keinen Mut. Und das sind diese Verletzungen, die auch unsere Seele geschädigt haben. Also das war jetzt ein bisschen Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht übel. Man könnte da viel tiefer reingehen, aber ich denke, dem Heiligen Geist gefällt es, wenn wir uns noch mehr Zeit nehmen, da auch in Richtung Gebet ihm persönlich arbeiten zu lassen. Nicht nur, dass wir reden hier. Trotz alledem möchte ich zum Schluss noch einige Punkte sagen. Was kann ich gegen die Verletzung meines Geistes und meiner Seele tun? Es ist ja jetzt irgendwie viel genannt worden. Wir haben die Grundsatzgeschichten, was überhaupt uns erst einmal aussortiert und was überhaupt, wo denn Gott überhaupt anfängt, an uns zu arbeiten. Und dann gehören wir zu den Bausteinen, die Gott bearbeitet. Dann haben wir jetzt erfahren, Mensch, meine Herren, du, bin ich aber kaputt. Oder die Leute, mit denen ich zu tun hatte, wo ich sage, jetzt wird mir das klar, warum das so schwierig ist mit dem oder dem. Also muss es etwas geben, wie wir sagen, wir müssen da irgendwie ran. Ich glaube, das allererste, was wir tun müssen, und das beginnt eben, und damit bewegen wir uns überhaupt erst einmal in dem geistlichen Bereich, um unseren Geist zu heilen, es beginnt mit der Wiedergeburt. Weil ein Mensch, der nicht von neuem geboren ist, schert sich eigentlich nicht um seinen Geist, weil da ist wie im Wachkoma. Es ist kein Mensch ohne Geist, aber den bleibt es nur noch auf die Seele zurückzugreifen. Das Problematische bei solchen Sachen ist, wenn du weißt, du bist ein Patient im Wachkoma, die Verletzung ist dieselbe. Die Verletzung ist dieselbe, aber du kommst nicht ran an den Geist, weil du eigentlich irgendwie im Koma bist. Du kommst nicht ran. Und wir kommen an unseren Geist durch die Wiedergeburt. Durch die Wiedergeburt wird der Bereich belebt, der mit Gott in Verbindung treten kann. Und dann kann uns Gott durch seinen Heiligen Geist auch sagen, hier liegen die Verletzungen deines Geistes und darüber hinaus als nächstes auch in deiner Seele. Und bei manchen, das hatte ich ganz am Anfang gesagt, sagen, und hier liegt auch die Ursache deiner körperlichen Leiden. Das kann, muss nicht, kann auch sein. Ja, also das ist für mich der allererste Punkt. Es beginnt mit der Wiedergeburt. Johannes 3, Vers 3 ist ganz klar dort. Nikodemus, Jesus gibt dort ganz klar die Anweisung, weil man sonst das nicht kann. Und auch an anderen Stellen, Jakobus 2, Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist. Wir sind de facto tot, wenn wir nicht von neuem geboren sind. Wir sind geistlich tot. Und dann, wenn das erst einmal klar ist, gibt es einen Punkt, den wir als Gemeinde schon immer so einen Satz, den wir, glaube ich, mal vom Hartwig gelernt haben und der sehr heilsam, sehr kurz und sehr deutlich ist, wenn du verletzt bist, dann lass dich heilen. Ganz einfach, es geht zusammen mit diesen Sachen, wir machen uns auf. Wir machen uns auf. Und dann gibt es für mich so einige Punkte, die ich jetzt zum Abschluss nennen möchte und möchte es dann auch gut sein lassen. Ich denke, das ist dann genug Input. Aber ein paar wichtige Geschichten. Nach dem Punkt 1 der Wiedergeburt, denke ich, ist ein nächster wichtiger Punkt. Achte auf deine Gedanken. Wenn wir Heilung wollen von diesen Dingen und das sagen, ja, dort bin ich verletzt, dann musst du in dem Bereich deiner Gedanken aufräumen. Weil ein verletzter Geist, eine verletzte Seele denkt auch falsch. Die Bibel fordert uns auf im 2. Korintherbrief 10, Vers 5, wir reißen alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die wahre Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir machen das. Wir vergleichen das mit dem Wort Gottes. Wir sehen, was wir falsch denken, wo die Dinge nicht in Ordnung sind. Und wir nehmen alles Denken gefangen, damit es Jesus Christus gehorcht. Das ist jetzt aus der Einheitsübersetzung, ich fand die gut, weil die einfach so Grund ist, nicht so ein Schachtelsatz ist. Wir reißen alle falschen Gedanken nieder, die nicht so sind, wie die Bibel das sagt. Mich braucht keiner, ich bin abgelehnt, mein Fall ist der schlimmste, es lohnt sich gar nicht zu beten und warum soll ich vergeben und warum immer ich? Und ich könnte jetzt eine ganze Litanei aufzählen, was da in Gedanken sind, wo es sagt, das reißen wir nieder, weil das ist nicht Bibel. Und wir nehmen dieses Denken gefangen, das ist Christus gehorcht. Wenn Christus sagt, ich vergebe, ich soll vergeben, dann vergebe ich, weil es Christus sagt, nicht weil mein Gefühl sagt, nee, dem nicht, was der mir angetan hat, keinesfalls. Wir gehorchen dem Herrn. Und das kannst du nur, wenn du von Neuem geboren bist. Du kannst dem Herrn nicht gehorchen, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Diese ganzen Gedanken über Selbstmitleid, Gedanken über Ausweglosigkeit, ein wichtiger Punkt, um Heilung zu erlangen, achte auf deine Gedanken. Es ist einfach so, dass es bei diesen Dingen, wie wir Heilung erlangen, es gibt in jedem Problem einen geistlichen Teil, einen praktischen Teil und einen Teil, den wir tun können. Also in der Heilung unseres Geistes und unserer Seele müssen wir zwei Dinge beachten. Es gibt einen Teil, den wird und den kann Gott nur tun. Befreiung, kommen über diese Dinge, über Lösung von Bindungen und so weiter. Und es gibt einen Teil, den wir tun müssen. Und viele Leute suchen den Teil, den Gott tut. Und das ist richtig, dass wir den Teil suchen, den Gott tut. Wollen aber nicht den Teil annehmen und wollen auch nicht die Disziplin. Den Teil zu dem, den du tun musst. Und das habe ich oft erlebt. Deswegen ist Heilung entweder nicht gekommen oder Leute konnten das nicht festhalten. Die waren ein halbes Jahr später wieder in ihren alten Denkmustern, weil sie das vernachlässigt haben. Sie haben vernachlässigt zu denken, wie das Wort Gottes das sagt und haben das dort diese Fehler gemacht. Ein weiterer Punkt, ich rede jetzt von Dingen, die wir tun können. Gott tut seine Dinge und das wollen wir anbieten, dass wir sagen, Herr, komm du mit deiner Heilung, rühr du die Leute an, rühr du den Geist der Person an, rühr du die Seele an und du weißt viel besser, welche Verletzung davor lag. Du weißt sogar die Verletzungen, die im Unterbewusstsein waren. Auch da gibt es Verletzungen. Es gibt nicht nur bewusste Dinge, die mir bewusst sind. Es gibt auch Dinge, die mir nicht bewusst sind und trotzdem bremsen die mich permanent aus. Und da geht das los, wo Gott eingreift, wo Gott etwas tut, ob wir es merken oder nicht, oder ob Gott etwas offenbart, Licht bringt. Aber ich rede jetzt hier von dem Teil, was sagt, da müssen wir was tun. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir tun können und müssen, beende deinen Rückzug. Das ist ein beliebtes Verhaltensmuster für geistig und seelisch kranke Leute, dass sie in Rückzug gehen. Innerer Rückzug und auch äußerer Rückzug. Lerne wieder Vertrauen und dann wirst du Heilung erlangen können. Bedenke auch in diesem ganzen Rückzug, was deine unausgesprochenen Worte für eine Botschaft vermitteln an die anderen. Ist dein Rückzug nicht nur alleine Traurigkeit, sondern ist dein Rückzug möglicherweise auch etwas, wo du die anderen mal spüren lässt, wie schuldig die an dir geworden sind? Der wird jetzt merken, da muss gekrochen kommen. Da wird es jetzt schon merken. Und dann beginnt es, wo du die Täter-Opfer-Rolle verdrehst. Und wo du in diesen Dingen, obwohl ich dir zubillige, ja, du bist verletzt worden, machst du dich zu einem Täter. Und da kannst du nicht erwarten, dass Gott dich heilt, wenn du den Spieß rumdrehst und sagst, wie du mir, so ich dir. Und da spielen eben diese ganze nonverbale Geschichte, unsere ganze Gestik eine riesige Rolle. Und die können wir nur ablegen, diese ganze unausgesprochenen Worte, die können wir nur ablegen, wenn wir innerlich umdenken und Heilung erlangen. Du kannst mit deiner Körpersprache am allerschlechtesten hinter einer Maske leben oder am allerkürzesten. Mit den Worten eher noch, aber mit der Körpersprache verrätst du dich über kurz oder lang. Was du sagst, vergeben? Ja, entschuldige, ja, ich habe dir vergeben. Ja, kannst wieder kommen. Und innerlich, blöd Mann. Ja, oder denk nur ich so. Ja, auch eine weitere Sache mit diesem Rückzug oder lass mal es gut sein hier. Ein weiterer anderer Punkt, den ich nennen möchte, achte auf deinen Umgang. Achte auf deinen Umgang. Wir brauchen aufrichtige Beziehungen. Beende deine seelischen Beziehungen, die du hast, wo du Leute für dich benutzt, weil die dir deiner Seele gut tun, weil unendliche Telefonate macht die halt mit. Ich sage nichts gegen ein langes Telefonat, weil du eine Freundin hast oder einen Freund räumlich getrennt oder sagst, wir müssen uns mal unterhalten und das kann auch mal eine Stunde oder anderthalb gehen. Ich meine hier Dinge, wo du täglich mehrere Stunden mit Leuten quatscht und machst und sagst, was beredet denn ihr fünfmal die Woche in einer anderthalben Stunde? Das kann nur eine seelische Geschichte sein. Weil ich weiß nicht, warum man so viel quatschen kann. Sicherlich, ich bin ein Mann, ne? Okay, eine Frau. Ja. Zu diesen Acht geben auf unserem Umgang, rede die Wahrheit mit Menschen, die dich umgeben. Wir sind auch verantwortlich für die anderen. Wenn dich jemand nervt, dann musst du mal den Mut haben, denen das zu sagen. Oder du musst entdecken, dass mir das gar nicht so nervend ist, sondern dass es nur mich nervt, weil ich es nicht mag. Das kann verschiedene Ursachen haben, aber du kannst dann nicht den Freund vorheucheln und sagen, eigentlich gehst du mir auf den Zeiger. Das hat was mit unseren Beziehungen zu tun und das hat was damit zu tun, dass unser Geist immer noch geschädigt ist, keine Heilung erfährt und wir dann eben diese Sachen sagen und am Ende, Gemeindebauseminar, Gemeinde funktioniert nicht. Was, das ist dann mal ganz kurz zusammengefasst, dort wo ich dann mal hin will. Wir geben uns gegenseitig den Beweis, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert aber, wenn wir die Wege gehen, die Gott uns vorgegeben hat und vorgeschrieben hat und auch diese Gnade und Barmherzigkeit annehmen. Dazu gehört als nächster Punkt, wenn du Verletzungen in Seele und Geist hast, suche den Herrn. Mein Geist in mir sucht dich, Jesaja 26,9. Damit ich belebt werde und mit ich erquickt werde, Jesaja 57,15, verkürzt dargestellt aus Zeitgründen, aber ihr könnt das nachlesen, nochmal nachhören. Suche den Herrn, das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt, übernehme Verantwortung. Ich hatte das vorhin kurz angedeutet, wie sich der Spieß rumdrehen kann, dass du von einem Opfer dann zum Täter wirst. Übernehme Verantwortung, lagere die Verantwortung nicht aus mit den Worten, ich bin nicht schuld, deswegen muss ich nichts tun. Schau immer wieder mal auf dein Verhalten, wie reagierst du. Das macht Sinn. Und du bist verantwortlich für dein Verhalten, auch für dein Reden und auch für dein Auftreten. Ne? Ich sprach von der Körpersprache und den nicht ausgesprochenen Dingen. Ein weiterer wichtiger Punkt, um Heilung zu erlangen, überwinde Scham. Scham ist ein ganz effektives Mittel, was der Teufel einsetzt. Nee, das kann ich niemand erzählen, da kann ich mich niemand anvertrauen. Das ist so peinlich, das ist so... Nee, das will ich auch niemand erzählen. Überwinde Scham. Vertraue dich jemand an. Verschweigen hilft nicht. Verdrängen hilft genauso wenig. Und Scham kann auch, schau dir mal den Bereich Menschenfurcht an. Auch das kann eine Ursache sein, warum bei dir Scham so groß ist. Weil du eben auch Menschenfurcht hast. Und sagst, wie wird der oder die dann über mich denken, wenn ich das und das sage? Ja, das sind alles solche Dinge. Ein nächster Punkt, überwinde Stolz. Teufel will mit Stolz uns hindern, wirklich Heilung zu erlangen. Auch wenn das jetzt leider nur ganz verkürzt ist, aber ich will es nennen, entlarve Selbstbetrug. Wir leben oftmals in einer Scheinwelt und sind uns nicht richtig im Klaren, was da geschieht und wir denken besser oder schlechter von uns, wie es eigentlich wahr ist. Und ich möchte euch da an die Hand geben, zwei Psalmverse, die ich gebetet habe, aber ich sage es euch gleich ehrlich, vorsichtig, wenn ihr die betet, da passiert was. Ne? Also ihr könnt da auch gerne die Finger davon lassen, aber wenn ihr betet, wird sich was bewegen. Ich habe das gemacht und ich bin auf Dinge gestoßen in meinem Leben. Ich war erschüttert und froh zugleich, dass es mal ans Licht kam. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es wirklich meine. Thema dieser Selbstbetrug, ne? Ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Psalm 139, 23 und 24 und die Parallelstelle dazu. Psalm 51, Vers 8. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Wir brauchen die Wahrheit im Innersten. Unser Geist ist in unserem Innersten, unsere Seele ist in unserem Innersten. Du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Bring das ans Licht, was wirklich ist. Und ich war erschüttert, dass ich noch in meinem Verhaltensmuster Dinge nachhänge, die mein 14. bis 16. Lebensjahr betrafen, bloß weil ich nicht studieren durfte. Bis dahin ist mein Selbstbewusstsein und heute noch denke ich drüber noch. Meine Frau ist mir eine Riesenhilfe. Und die sagte eben auch, Schatz, du musst mal diese alten Muster irgendwo mal, dein Selbstwertgefühl ist nicht im Titel. Gott hat dich angenommen. Und manchmal denke ich auch, dass manche denken, ja, die Zwickauer, die da vorne, die haben damit nicht zu kämpfen. Wir haben mit dem gleichen Zeug zu kämpfen. Mit dem gleichen Mist zu kämpfen. Und ich habe mich entschieden, ich habe diese Dinge gebetet und Gott war so treu und hat mich erschüttert. Aber ich habe es auch angenommen und haben gebetet und ich beginne da herauszukommen. Ich sagte, dranbleiben ist dann noch dieser Abschluss. Es ist nicht ein Gebet, dann war das weg und da war der selbstbewusste Frank da. Nee, da ist immer noch das Geeier, aber ich weiß, ich muss da raus, das muss weitergehen. Dadurch können wir durch diese Dinge, dieses Anwenden des Wortes Gottes, durch das Dranbleiben, deckt Gott noch mehr auf. Und das möchten wir einfach jetzt anbieten. Wir möchten einfach da ein Stück weitergehen. Ich möchte das erstmal lehrmäßig beenden. Und vielleicht in persönlichen Gesprächen oder in einer anderen Stelle, vielleicht noch mehr, wenn einer sagt, das war aber sehr verkürzt dargestellt. Aber ich denke, es ist gut, es ist genug Input. Wir haben gesagt, Grundvoraussetzung, was sortiert sich aus, dann schauen wir uns das an, dann werden wir tätig und dann bleiben wir dran. Ich will euch da einfach nur kurz ermutigen, hätte da noch einige Sachen vorbereitet, aber es ist nicht so schlimm. Das Dranbleiben ist auch ein bisschen eine Kunst, aber Gott hilft uns da dabei. Amen. Und deswegen möchte ich euch einladen, alle die das möchten, mit mir diese zwei Psalmen zu beten. Wenn Leute sagen, das ist es, ich will das anschauen und ich will, egal wie weh das tut, ich will dort ran und ich begehre das und ich möchte mich festlegen, mich auch im Laufe dieser Woche noch ansprechen zu lassen und auch darüber hinaus. Ich möchte das irgendwie diesen Weg begehen. Ich mache mich auf, ich will das anschauen, ich will tätig werden und ich bitte dich auch ums Dranbleiben, dass du mir das offenbarst, wie es geht. So würde ich das gerne machen. Ich würde das dann anleiten von vorne. Und die das wollen, die mit mir diese Psalmen, dann, die ich dann zum Abschluss bete, ihr dürft aufstehen und ihr dürft das von Herzen mitbeten. Und dann würde ich das an dieser Stelle beschließen und wir gehen in aller Ruhe zum Mittagessen dann. Vater, du kennst uns. Vater, du kennst unsere Entwicklung. Du kennst das, was uns ausmacht als Mensch. Du weißt, was uns widerfahren ist. Du weißt, wie wir denken, wie wir fühlen. Du weißt, wo wir verletzt sind. Du weißt, welchen Einfluss das schon gegeben hat auf unsere Entscheidungen in unserem Leben, auf unsere Beziehungen, auf unseren Weg, den wir bis hierher gegangen sind. Und wir kommen aufrichtigen Herzens jetzt zu dir. Und wir wollen, dass wir dort weiterkommen. Wir wollen uns heute hier in diesem Zeitpunkt entscheiden, die Dinge anzuschauen. Wir wollen diesen ersten Schritt gehen. Ja, wir sind bereit, das anzuschauen. Wir wollen dich um mehr Offenbarung und um mehr Licht bitten, damit mehr Heilung kommen kann und damit mehr auch Gesundung in uns und in den Leib Christi hineinkommen kann. Jesus, das ist unser Anliegen und du bist Herr über Raum und Zeit und du bist Herr über die ganzen Möglichkeiten und du kennst unsere Begrenzungen, die wir haben. Und wir bringen dir das hin, dass wir uns nicht gegenseitig mit vielen Worten zumachen wollen, sondern wir wollen, dass unser Herz aufgeht, berührt von dir. Und deswegen stehen wir jetzt hier. Du hast deine Worte uns gegeben, du hast uns dein Herzensanliegen offenbart, wo du sagst, meine lieben Kinder, dort will ich hinan, dort will ich ran, bei dir, bei jedem Einzelnen, bei dir, das ist der Punkt, das ist das, wo ich ran will, bei dir. Dort ist dein Geist verletzt und nie richtig heil geworden, dort ist deine Seele beschädigt und nie wieder richtig, noch nie richtig in Ordnung gekommen. Oder dort sind die Dinge, wo du schon Schritte gegangen bist, aber noch nicht wirklich durch bist. Und ich bin der Heilige Geist, ich bin der Gott der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich nehme jetzt von dir diese Entscheidung. Ich will dir das schenken, wenn du das betest, wenn du da ehrlichen Herzens zu mir kommst und das von mir bittest, dann will ich das tun.
Ich denke, dass ich diese in kurzen Abschnitten lese und wer das will, bete das dann nochmal mit mir gemeinsam. Weil es ist wichtig, dass die Worte über deinen Mund kommen und nicht nur über meinen Mund. Vater, und so stehe ich jetzt vor dir und möchte auch in einem Bewusstsein diese Verse beten, dass dein Wort gesendet ist, um das zu tun, was es aussagt. Wir begehren dieses zweischneidige Schwert, was in mir, ich begehre dieses zweischneidige Schwert, was in mir trennt, Geist, Seele und Leib und das hervorbringt, damit du an mir arbeiten kannst. Und so bete ich jetzt gemäß deines Wortes, Herr, erforsche mich. Herr, erforsche mich. O Gott, du kennst mein Herz. O Gott, du kennst mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin. Und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin. Und bitte leite mich auf deinem ewigen Weg. Und bitte leite mich auf deinem ewigen Weg. Herr, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Herr, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Amen.